Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady tun, mit einem Abo. Gerade jetzt in diesem Jahr ist es wirklich knifflig für mich als Selbstständigen, dieses Magazin am Laufen zu halten, und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mir ein bisschen dabei helft. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast, auf den habe ich mich schon länger gefreut. Er war schon, ich glaube, zwei oder sogar dreimal da. Hallo Eike.
Moin, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Sag ich doch. Weißt du noch, wie oft du hier warst?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es also zweimal, dreimal, ja, so am Anfang auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass wir, glaube ich, über Elden Ring mal, glaube ich, ausführlich gesprochen haben, wenn ich mich nicht irre. Also muss das schon, genau, das war, glaube ich, so zum Start, wenn ich mich nicht
täusche. Auf jeden Fall ist es viel zu lange her, und ich habe mich richtig gefreut, dass das jetzt mal wieder geklappt hat. Wir haben ja damals schon in der Redaktion, also für die Leute, die es nicht wissen, wir beide haben zusammen in einer Redaktion gearbeitet über viele, viele Jahre, hatten auch nicht nur am Bildschirm Spaß zusammen, sondern eben ab und zu auch am Tisch. Wir haben ja sogar mal ein Star Wars Rollenspiel gemacht, ne?
Ja, stimmt. Ja, das habe ich auch übrigens immer noch im Regal liegen. Dieses Starter Pack von diesem, wie heißt das, am Rande des Imperiums? Das war schon sehr, ja, das waren gute Zeiten.
Genau, das war so eine Pen-and-Paper-Variante.
Genau.
Und alles fing da an in der Kantine. Alice hat auch mitgespielt, ne?
Genau, das haben wir, glaube ich, sogar auf Video festgehalten für Verplayer,
richtig,
wenn ich mich nicht irre.
Stimmt. Ja, auf jeden Fall hatten wir immer sehr viel zu beschnacken. Genau das wollen wir heute auch wieder machen. Einfach so ein bisschen quatschen, ein bisschen tratschen über das, was wir gerade so zocken und machen. Ich weiß ja, dass du damals sehr ausführlich, sehr intensiv einen Extraction-Shooter gespielt hast namens Escape from Tarkov.
Du meinst den Extraction-Shooter, wobei Herrn Showdown auch.
Klar doch. Und ich meine mich zu erinnern, dass du, irgendwann hast du, glaube ich, aufgehört, aber der ist ja aktuell, 2017 startete der in den Early Access meines Wissens, den gibt's auch nur für PC aktuell.
Ja.
Und hatte der schon Final Release hinter sich?
Nee, aber es steuert derzeit stärker als bisher darauf hin, würde ich sagen. Also das Spiel hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, hatte zwischenzeitlich große Probleme, also nicht so mit der Entwicklung oder so. Also tatsächlich, was man wissen muss, ist, die Entwickler sind Russen. Das heißt, da konnte es durchaus auch das eine oder andere Problem zwischendurch mal geben, durch weltpolitische Ereignisse in jüngerer Zeit. Aber tatsächlich hatte das Problem ein riesiges Cheater-Problem. Man hatte zwischenzeitlich so das Gefühl, die Leute wussten nicht mehr ganz so, in welche Richtung sie gehen sollen, und waren ein bisschen mit dem Erfolg überfordert. Das war so ein bisschen Suffering from Success irgendwie. Es gab nämlich so einen Hype, damals bin ich auch mit dem Hype eingestiegen in das Spiel. Da haben große YouTuber das Spiel sehr bekannt gemacht und dadurch, wie das Spiel angelegt ist, sehr viele Hardcore-Spieler reingezogen. Und das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man sehr lange spielt und sehr intensiv spielt. Und das führte dazu, dass die Server dauernd überlastet waren, dass sehr viele Cheater dazugekommen sind, weil der PvP-Anteil sehr hoher ist und Loot sehr wertvoll ist in diesem Spiel. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Und da hatten sie tatsächlich eine Zeit lang sehr mit ihrem eigenen Erfolg zu kämpfen und konnten ihr Spiel gar nicht weiterentwickeln. Das ist jetzt aber in letzter Zeit, hat das doch deutliche Fortschritte gemacht in die, ich glaube, richtige Richtung. Cheater sind immer noch ein Problem, aber das kriegst du auch bei großen AAA-Produktionen ja nicht raus. Aber so was so die Feature-Komplettheit angeht und die Maps und die ganzen und so was man so Quality of Life nennt, also so Menüs und die Bedienung und die Stabilität des Spiels und so, das geht alles mittlerweile doch in die Richtung Release, und auch die Monetarisierung geht in die Richtung Release. Also insofern, genau, es ist Escape from Tarkov. Ich weiß nicht, ob sie schon ganz auf der Zielgeraden sind, aber sie sind mindestens in der letzten Schikane der letzten Runde.
Und im Gegensatz zu so einem Call of Duty, das ist jetzt zwar auch ein First-Person-Shooter, Escape from Tarkov, der über die Unity-Engine befeuert wird, aber im Gegensatz zu klassischen Shootern, sage ich mal, geht das eher Richtung Militärsimulation und Richtung, ja, Arma und sowas, ne?
Genau. Arma geht ja wirklich in die Richtung Milsim, in der Hinsicht, dass man auch so dieses ganze Militärische mit Also nicht nur, dass es realistisch ist in der Bewegung und im Waffenhandling und mit den Fahrzeugen und den Kampfdistanzen und so weiter, sondern auch dieses Arma geht ja auch auf dieses, man ist in militärischen Einheiten unterwegs. Und Escape from Tarkov ist mehr, man ist in so kleineren Gruppen unterwegs, das sind quasi Squads, aber das ist nicht so militärisch organisiert. Also man kann das Spiel im Multiplayer dann gemeinsam in Gruppen spielen, aber es ist trotzdem ein sehr realitätsnah gehaltener Shooter, was das Waffenverhalten angeht, was die Komplexität der Bewegung angeht. Sie versuchen sehr komplexe Systeme einzubauen, was Gewicht und so weiter angeht, um das Ganze möglichst realistisch zu halten und auch so Verletzungssysteme. Also wenn du angeschossen wirst, dann wirfst du nicht einfach irgendwie ein Medipack ein oder so, sondern du musst dann mit verschiedensten Sachen die Wunde verbinden. Dann kommt es darauf an, du kannst auch dann quasi ausgeschaltete Körperteile wiederherstellen mit so Operationsbesteck. Das dauert alles. Du kannst nur begrenzt davon mitnehmen. Und am Ende geht es darum, quasi von nichts auf den verschiedenen Karten, auf denen man unterwegs ist, quasi Beute anzusammeln, damit auch verschiedene Quests, in dem Spiel heißt es Tasks, zu erfüllen von verschiedenen Händlern, die es da gibt. Damit levelt man die auf, schaltet neue Sachen frei, die man bei denen kaufen kann, und man legt sich dann auch man hat so einen eigenen Bereich, so ein eigenes Hideout, was man aufbauen kann, um Ressourcen zu produzieren und um Sachen aufzuwerten und sich so sein eigenes Dings zu schaffen. Und im Grunde ist das so der hauptsächliche Zyklus im Spiel. Man geht raus mit Equipment, um neues Equipment oder halt Gegenstände zu finden, die man braucht für eine Aufgabe oder fürs Crafting.
Ja, jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, warum ich Eike gerade auf dieses Spiel anspreche, denn Spielvertiefung ist nicht unbedingt bekannt dafür, die aktuellen Military-Shooter zu besprechen.
Warum eigentlich nicht?
Ich weiß auch nicht, ich habe eigentlich gar nichts gegen gute Shooter. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja auch The Last of Us Part 2 in vielen Bereichen als Shooter komplett unterschätzt. Da können wir ja noch mal drüber reden, wenn du
definitiv
magst.
Definitiv, auf jeden Fall.
Also da hat mir das Kämpfen auch aus vielen Gründen richtig Spaß gemacht. In diesem Fall ist es so, dass Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer der Souls-Reihe, der eben auf Spielvertiefung öfter mal genannt wird, der hat sich vor, ich weiß gar nicht, ich habe mal recherchiert, wann war das? Der hat in einem Interview, das war im Februar 2023, auf IGN, hat er sich geäußert über die Zukunft seines Studios und über die Spiele, die da kommen. Interessanterweise hat er da Escape from Tarkov genannt, und zwar in folgendem Zusammenhang. Es ging darum, dass er beobachtet, inwiefern sich Multiplayer-Elemente innerhalb des Spieldesigns verändern, entwickeln und was eben der Wettbewerb damit macht. Das interessiert ihn sehr und ist ja auch sehr, er ist sehr aktiv, also er spielt auch selbst und hat auch Tarkov gezockt und sagte, dass er ein Fan des Spiels ist, dass ihn das in gewisser Weise inspiriert. Und welcher Bereich jetzt, da ist er leider nicht so ausführlich geworden, aber er meinte, die Art und Weise, wie Spieler dort als Ressource innerhalb des Designs eingesetzt werden, wenn sie sich dort begegnen und so weiter, die ist halt für ihn besonders interessant. Und für alle, die das jetzt vielleicht nicht so ganz vergleichen können, es gibt ja auch in Elden Ring in der Souls-Reihe einen sehr kreativen Multiplayer-Modus, der aber so ausgelegt ist, dass man ihn, zum einen kann man die Sache abschalten, man kann offline spielen, dann passiert einem auch nichts, zumindest nichts von anderen menschlichen Spielern. Wer hingegen online spielt und alles aktiviert, der kann auch überfallen werden. Das wird angezeigt, das sind meist so rote Phantome, und dann gibt's ein Duell. Und das sorgt natürlich für eine gewisse Spannung. Und ich glaube, da will Miyazaki auch hin, denn Escape from Tarkov ist ja PvE-VP.
Genau.
Das heißt, du hast in einer Instanz, wenn du dort unterwegs bist, in diesem, ich glaube, es ist auch das fiktive Russland oder sowas, ne?
Ja, genau. Es ist so eine russische Enklave. Also es ist quasi nicht Kaliningrad.
Richtig. Wenn du da unterwegs bist, dann bist du automatisch nicht nur aktiv innerhalb der Umgebung, der Umwelt, sondern du hast es auch zu tun mit anderen Spielern. Und das kannst du jetzt vielleicht mal erklären. Wenn du auf die triffst, normalerweise jeder kann jeden erschießen, aber es muss nicht passieren.
Genau, das ist, also Escape from Tarkov ist, also erstmal wundert es mich nicht, dass Miyazaki das Spiel inspirierend findet, weil das schon auch irgendwie seine Art von Spieldesign trifft. Also dieses Lernen durch Schmerz ist was er ja an seinen Spielen auch so anlegt und dieses, dass das Spiel sich aus sich heraus nicht immer so sofort erklärt und manche Sachen als Mysterium hält und man es selber herausfinden muss und so, ist Escape from Tarkov in vielerlei Hinsicht auch gerade dieses Lernen durch Schmerz ist so ein bisschen, wird auch durch die Spieler immer wieder, da entstehen auch lustige Memes, dass man nach 100 Stunden das echte Tarkov entdeckt und dann nach 300 Stunden nochmal. Und genauso so ist es auch. Und auch dieses was die Souls-Spiele ja auch oft haben, dieses Gefühl von Verlust, wenn man stirbt und das Abwägen von Risiko und Belohnung, das ist auch Tarkov komplett. Also man kann Tarkov sehr safe spielen, aber dann erreicht man nie irgendwas. Und man muss viel einsetzen, um viel zu gewinnen. Und das, also bestenfalls, wenn das Spiel gut funktioniert. Und
vielleicht kannst du mich mal mitnehmen in eine Szene. Ich habe es ja immer noch nicht gespielt, aber ich wollte auf jeden Fall mal irgendwann einsteigen, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Wenn ich da jetzt unterwegs bin in dieser Wildnis, und es ist natürlich eine lebensbedrohliche Situation, jeder hat da irgendwie Waffen und da wird nicht lange gequatscht. Wenn ich da jemandem begegne, wenn ich jemanden sehe, ist es dann sofort wie beim Call of Duty oder anderen Online-Shootern so, dass man weiß, okay, jetzt geht's 1 gegen 1, wer überlebt? Oder inwiefern kann sich dann tatsächlich auch eine Art von Kommunikation beziehungsweise Austausch entwickeln?
Spätestens seitdem sie damals Voice over IP eingebunden haben, also das heißt, man kann laut im Spiel sprechen. Also man spricht in sein Mikrofon und dann hört der andere das so, wie man im echten Leben sprechen würde. Das kann man mit so, ne, ohne in Discord zu sein oder so, einfach im Spiel. Seitdem sie das eingebaut haben, kann man im Spiel direkt mit anderen Spielern kommunizieren. Was durchaus dazu geführt hat, dass dieses Shoot on Sight, also dass man sofort auf jemanden schießt, wenn man ihn sieht, abgenommen hat. Trotzdem ist das immer noch eine sehr typische Art, das Spiel zu spielen. Denn es gibt viele Aufgaben, wo es auch darum geht, Spieler zu töten oder Spieler auf eine bestimmte Art zu erledigen. Und du weißt nie, was dein Gegenüber gerade macht. Also in welcher Mission er unterwegs ist. Es gibt auch Missionen, da muss man irgendwie Items zu einem bestimmten Ort bringen oder eine bestimmte Anzahl von computergesteuerten Gegnern umbringen oder irgendwie sowas. Oder man muss gegen Spieler kämpfen. Und da muss man so ein bisschen abwägen. Und man kann natürlich versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und dann entsteht so eine Situation, wo man sich überlegt, gehe ich in Deckung? Versuche ich, dass er mich gar nicht sieht, weil das Spiel basiert auch sehr auf so realistischem Sehen und Gesehen werden. Also so Tarnung funktioniert irgendwie, wenn man du dich in Büschen versteckst und dich ruhig hältst, kann man dich schwerer sehen und solche Geschichten. Und da entstehen dann oft so Situationen aus, du siehst einen anderen Spieler, hoffst erstmal, dass er dich nicht gesehen hat und musst dann entscheiden, so auf Basis dessen, was er anhat, also welche Ausrüstung er trägt, wie Operator-mäßig sieht er aus und was habe ich eigentlich für eine Waffe in der Hand, verstecke ich mich und hoffe, dass die 4 Leute, die da gerade auf mich zukommen, einfach an mir vorbeilaufen. Versuche ich, mit denen positiv zu interagieren. Klappt manchmal. Manchmal wirst du dann auch 4 von 4 Leuten direkt einfach erschossen. Oder versuche ich irgendwie, ich habe ihn zuerst gesehen, diesen taktischen Vorteil zu nutzen, ihn zu umlaufen oder in eine Situation zu bringen.
Das heißt, die Frontsituation ist immer klar. Man weiß, das ist offiziell ein Feind oder nicht?
Ja. Also, nee, ja, naja, du weißt es eben nicht. Also, du weißt es.
Kann es in so eine psychologische Ungewissheit führen, dass man jemandem begegnet, mit dem man jetzt theoretisch auch handeln könnte, der einem irgendwie hilft, der aber jetzt weder Freund noch Feind ist und wo sich eine Situation urplötzlich anders entwickeln kann?
Ja, genau das kann genau das passieren. Und das ist auch, finde ich, der Moment, wo das Spiel am besten funktioniert. Weil das Spiel lässt es dir eigentlich, es sei denn, du hast jetzt gerade so eine Mission, wo gesagt wird, du musst, die gibt es über 100 Meter, einem Spieler einen Headshot verpassen. Das ist natürlich was anderes, aber grundsätzlich, wenn du einfach nur hingehst, zum Beispiel um Loot einzusammeln, gibt dir das Spiel immer diese Unwägbarkeit zu sagen, ihr seid zusammen auf der Map, ihr müsst nicht gegeneinander kämpfen. Diese Möglichkeit besteht immer und dann kommt so dieses Moment, so ein leicht spieltheoretisches Moment auf, so irgendwie, wie man damit umgeht und die am besten funktioniert tatsächlich das Spiel, wenn man sich überzeugen, also wenn es eine Möglichkeit der Kooperation gibt. Das habe ich auch schon mal gesehen. Also gerade wenn zum Beispiel hochgerüstete Spieler auf offensichtliche Anfänger treffen, die keine krasse Ausrüstung haben und die dann da auch so stehen und sich nicht wissen, wie sie verhalten sollen, dann stehen dann manchmal solche, ja komm, ich gebe dir was oder komm, wir laufen jetzt einfach mal gemeinsam über die Karte oder ey, ich helfe dir bei deiner Quest, du musst den Schlüssel da hinbringen oder hier das aus dem Auto rausholen, alles klar, dann gehen wir da zusammen hin, ich decke dir den Rücken, weil ich bin Level 40 und habe die beste Waffe, eine gute Waffe mit der besten Munition.
Und dann sagt er, ich decke deinen Rücken.
Genau.
Und kann dir aber trotzdem in den Rücken schießen.
Genau. Und vor allen Dingen ist das ja für den Spieler, der die bessere Ausrüstung hat, das viel höhere Risiko. Weil stell dir vor, kannst in das Spiel gehen ohne Waffe oder nur mit einer Pistole. Mhm. Und dann triffst du auf jemanden, der hat die beste Ausrüstung im Spiel. Und es ist ganz egal, dass er die hat, weil es gibt keine unendlichen Lebensleisten und es gibt keine unzerstörbare Rüstung, wo du als Level 1 nicht gegen einen Level 40 gewinnen kannst, sondern ein Kopfschuss ist ein Kopfschuss. Und dann musst du als gut ausgerüsteter Spieler auch dich entscheiden, vertraue ich dem eigentlich oder nicht? Und da entstehen auch, da sieht man im Internet sehr viele Situationen, wo dann sich herausstellt, dass das Vertrauen oft nicht so angebracht ist. Dass Shooter-Zeit oft doch angebrachter ist.
Vor allem kann diese Spannung ja auch deshalb entstehen, weil dieses Spiel, du hast erwähnt, es gibt Trefferzonen.
Ja.
Und meines Wissens haben die Körperteile, die einzelnen, dann auch eben so eine Art Wundwert oder Hitpoint-Wert, keine Ahnung. Genau. Können also mehr oder weniger zerstört oder, ich weiß nicht, kann man da auch quasi verkrüppelt werden?
Ja, also nicht visuelle, es gibt kein visuelles System dafür.
Okay.
Aber du kannst halt auf die Arme schießen, bis du die Arme nicht mehr benutzen kannst oder die Beine kaputt schießen, sodass er nicht mehr schnell weglaufen kann. Das gibt es auf jeden Fall, ja.
Was ich damit sagen will, das ist natürlich wesentlich hilfreicher für die Spannung als ein klassisches Hitpoint-Level-System, wo ich von Anfang an weiß, okay, da kommt jetzt der große Level 80 Paladin mit seinem Riesenschwert, der hilft mir jetzt gerade. Das ist auch gut, aber selbst wenn ich mich jetzt umdrehen wollen würde und ihn besiegen möchte, wird das nicht funktionieren, weil er einfach 10-mal mehr Lebenspunkte hat oder keine Ahnung, irgendein Special Move.
Ja.
Hier ist das tatsächlich so, dass eben, ja, jetzt wie in der Realität, dass eben jeder sterblich ist in dem Sinne und dann auch durch einen Schuss.
Ja.
Okay. Jetzt glaube ich, ich weiß auch, worauf Miyazaki hinaus will.
Da kann ich dir auch eine sehr gute, ist mir gerade eingefallen, also, und das ist übrigens auch was ein Spiel, das schafft Momente und das schafft Erinnerungen an so einzelne Situationen zum Teil. Das ist total lustig. Ich habe mir, es gibt eine Map Shoreline, die ist mittlerweile viel größer und hat auch mehr Inhalt, als ich das gespielt habe. Aber darauf gibt es so ein Resort. Das ist quasi so ein Urlaubsding, wie so ein Urlaubsblock, so drei Stockwerke hoch, so wie so ein Hotel mit so Apartments. Und das Ding ist komplett zerschossen. Und in bestimmten Räumen davon gibt es ziemlich cooles Loot. Also Loot spawnt da so mit so einer Wahrscheinlichkeit und da kannst du Glück haben und gute Sachen finden. Und eine Strategie, die ich eine Zeit lang gemacht habe, ist quasi unbewaffnet, also nur mit einer Pistole reinzugehen, so schnell wie möglich in diese Räume zu laufen und zu gucken, ob das Loot da ist. Und dann das Loot zu nehmen und dann zu versuchen rauszukommen, um mein Bankkonto ein bisschen aufzufüllen. Das ist so Ratten-Gameplay, so ein bisschen, also wird so genannt. Wenn du halt nichts mitnimmst, so und dann so. Aber ich habe es tatsächlich einmal, und es ist selten, dass das funktioniert, aber ich habe mich dann auf so einem Balkon, in einem Raum versteckt, da kommst du nur drauf, indem du von außen über so einen Balkon gehst. Und dann habe ich mich hinter einer Kiste versteckt, der Raum war leider leer, habe aber Schritte gehört. Audio ist wahnsinnig wichtig in dem Spiel. Und habe dann aber Schritte gehört, die näher kommen, durch die Gänge. Und dann habe ich mich da versteckt und habe meine Pistole gezogen, hatte nur ein Magazin dabei, habe halt angelegt und gewartet. Und dann kam so ein Typ um die Ecke, super schwere Rüstung, guter Helm, sogar mit Gesichtsschild. Also du kannst so, das hält dann so Splitter auf oder leichte Munition, aber nicht durchschlagende Munition. Und eine gute Waffe in der Hand und naja, so eine Pistolenkugel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, war das sogar eine 5.7 oder so, mit sehr hohem Penetrationswert. Die geht dann halt auch durch so ein Gesichtsschild durch, wie er dann feststellen musste. Und das ist dann halt so, du sitzt da so und wartest. Und dann überfällst du den so richtig. Und der kann nur kurz so ein Zucken gesehen haben und dann ist der Bildschirm schwarz geworden bestimmt. Es klappt halt nicht immer. Normalerweise, also wenn du daneben schießt, bist du dann halt auch dran. Mhm. Aber das war ein sehr guter, genauso so ein sehr guter Moment, wo er sich auch gedacht hat, ja, weil dann, wenn man gestirbt, sieht man, wodurch man erschossen wurde. Und hat er sich bestimmt auch sehr bedankt und ich mich auch, weil dann hatte ich plötzlich sehr gute Ausrüstung, die ich zum Ausgang bringen konnte.
Und ist das dann die Langzeitmotivation? Weil das ist natürlich der Unterschied vielleicht zur Souls-Reihe, dass da die Bosse werden immer bedrohlicher. Es gibt ja auch ein fragmentiertes Storytelling und irgendwann kann man dieses Abenteuer dann letztlich auch meistern. Bei Escape from Tarkov ist das ja so, es gibt keine Kriegsparteien, die gewinnen können. Man ist entweder für sich in seiner Fraktion unterwegs und bekommt dann, du hast es beschrieben, Beute. Und die Freude über die Beute oder über die Ausrüstung Ist das dann die Motivation oder kann ich den Charakter auch in irgendeiner Form verbessern?
Ja, tatsächlich, es gibt ein sehr ausgefeiltes Skillsystem, wo du alles Mögliche verbessern kannst, je länger du das Spiel spielst, also so Ausdauer, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber auch Stärke oder deinen Metabolismus verbessern und solche Geschichten. Das verbessert sich mit der Zeit, je öfter du diese Skills quasi benutzt durch bestimmte Sachen. Das gibt es schon, auch das hat eine Langzeitmotivation, aber Escape from Tarkov ist ein in sich sehr erstaunliches Spiel. Natürlich gibt es gibt so Quests, es gibt Questreihen, am Ende gibt es ein besonderes Item, nämlich so einen besseren Sicherheitscontainer, der größer ist als alle anderen. Den erreicht man nur, wenn man alle Quests wirklich gemacht hat. Davon sind einige sehr schwer. Das ist für viele Spieler natürlich ein Ziel. Aber Beute ist eine Motivation, weil es cooler ist mit einem, keine Ahnung, M416 oder mittlerweile gibt es auch seitdem ich das Spiel nicht mehr spiele, gibt es zum Beispiel sowas wie Stayer Ork oder Heckler und Koch G36. Das sind so Waffen, die mich dazu bringen würden, so virtuelle Waffen, die mich dazu bringen würden, zu sagen, ja, das Spiel will ich dann doch deswegen spielen, um so eine Waffe irgendwie zu haben. Aber die eigentliche Motivation ist irgendwie auch der Moment. Also man spielt das Spiel auch, so merkwürdig das klingt in der heutigen Zeit, und eigentlich ist es traurig, dass man dass es so klingt. Man spielt das Spiel des Spieles willen, weil die Auseinandersetzung, diese Spannung auf der Karte unterwegs zu sein, dieses was passiert als nächstes, diese Situationen, wo man dann mal einen interessanten Kampf hat, so absurde Situationen, die entstehen, deswegen spielt man das eigentlich, deswegen geht man da immer wieder hin. Und das ist
auch tatsächlich etwas, diese Form von Nervenkitzel mit dieser speziellen Ungewissheit ist etwas, das innerhalb der Shooter-Geschichte gar nicht so oft inszeniert worden ist. Klar, es gibt hunderte Shooter, da brauche ich jetzt, also die brauchen wir gar nicht alle aufzählen. Die waren auch für sich spannend. Die haben sich entweder in so eine arcadige Entwicklung halt hin orientiert oder die wurden realistischer. Das gibt's alles, akrobatischer und so weiter. Oder eben, was das Waffenhandling angeht, immer authentischer. Aber was ich meine, ist eher diese situative Spannung des Ungewissen, dass da jemand mit dir in einem Raum ist oder in einer Situation, wo nicht ganz klar ist, eskaliert das jetzt komplett oder nicht? Und da fällt mir eigentlich nur ein Spiel ein. Und das erschien noch vor The Last of Us, ging in eine ähnliche Richtung. Und zwar hieß das I Am Alive von Ubi Shanghai. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und 2009 war das. Das war auch ein Geheimtipp und ist im Nachhinein deshalb besonders, weil es diese Situation auf Leben und Tod ähnlich dicht inszenierte. Also da konnte man in eine Situation geraten, wo zum Beispiel drei Banditen, keine Ahnung, eine Geisel genommen hatten. Ein kleines Mädchen hockt da irgendwo verängstigt in der Ecke und die Typen sind da in der Nähe. Jetzt kommst du in diesen Raum und es geht nicht sofort eine Schießerei los. Das Ganze wird dadurch noch ein bisschen begünstigt in der Spannung, dass es in einer Endzeit spielt, in der Waffen was Besonderes sind und Munition eben auch etwas Besonderes ist. Jetzt kann ich in der Situation eine ungeladene Pistole ziehen und auf die Typen richten. Und das Schöne an diesem I Am Alive war, dass Ubi Shanghai diese Situation dann auch richtig kleinteilig ausgespielt hat. Sprich, die bleiben plötzlich alle kurz stehen, als sie sehen, wie ich die Pistole ziehe, heben sofort beschwichtigend die Hände. Und jetzt bin ich natürlich am Zug. Was kann hier passieren? Und das ist das Schöne, dass dann das weiter ausgespielt wird. Jetzt ist nicht einfach so, ich hätte natürlich schießen können, ich habe aber jetzt keine Kugel drin im Lauf. Und jetzt kommt die Psychologie ins Spiel. Denn der Kerl, den ich da im Visier habe, dem sieht man die Nervosität an. Das ist richtig cool gewesen, dass man das eben so, die Angst, dass man die erkennen kann. Aber die anderen beiden, weil sie sind ja in der Überzahl, ich bin alleine, die anderen beiden fangen an, mit mir zu quatschen, um natürlich mich abzulenken irgendwie. So nach dem Motto, lass dich da nicht beunruhigen, der hat sowieso nichts irgendwie in der Hinterhand. Und wenn ich die Waffe in diesem I Am Alive sinken lasse, was auch durch einen Knopfdruck passiert, dann kommen die sofort schnell auf mich zu. Weil im Nahkampf hast du in diesem Spiel gegen drei Mann keine Chance. Ich kann aber auch manuell mit vorgehaltener Waffe einen Befehl geben, sowas wie zurück oder bleibt in der Distanz. Trotzdem kann das den Anführer auch noch aggressiver machen. Der kann mich anzweifeln. Die können plötzlich alle drei quatschen. Also um das abzukürzen, die können, wenn die mir nicht glauben, wenn der Bluff auffliegt, mit gezückter Klinge auf mich zustürmen. Mhm. Und in dem Moment, wo es in meiner Waffe dann eben einfach nur Klick macht, habe ich falsch gepokert und war am Ende.
Ja.
Und das habe ich selbst in einem, sowas gab es in keinem Metal Gear, in keinem Splinter Cell, in keinem Thief, die alle für sich tolle Sachen inszenieren. Und ich sag mal, das ist jetzt auch nicht, das war natürlich jetzt kein klassischer Shooter, es war eher ein Action-Adventure, es ging eher in die Richtung The Last of Us. Aber ich glaube, das ist etwas, was Escape from Tarkov zumindest ähnlich anbietet, ne?
Ja, natürlich nicht in dieser psychologisch inszenierten Tiefe, aber so vom Gefühl her, auf jeden Fall ist jede Auseinandersetzung eine andere und auch jede Situation, da geht es dann auch um Taktik so ein bisschen, ne? Mit wie vielen Leuten ist man unterwegs, wie stellt man sich auf und so, aber es geht auch, genau, aber jede Situation ist irgendwie anders. Aber was du beschrieben hast, ne, das ist auch sowas würde ich für mir mal für so ein neues Fallout wünschen. Also nicht, dass ich den Kampf ganz aus Fallout rausnehmen möchte, so wie er ist, also so auch mit den Auseinandersetzungen mit der Umgebung und den Viechern und den Mutanten und so, aber so, wenn man da mal in so ein Banditenlager reingeht, wo man jetzt ja im letzten Fallout auch hauptsächlich reingeht und die dann umlasert, aber wenn da sowas mal entstehen würde, also so ein, weißt du, so ja. Genau dieser rollenspielartige Moment, dass man vielleicht mal was mit, also auch mal so eine Situation ohne Gewalt löst und so eine Banditengruppe nicht einfach nur ein Ziel ist oder einfach nur Pappkameraden zum Umschießen sind, sondern sowas, es ist jetzt fast schon so ein Pen-and-Paper-Moment, so, ne, muss man dann ja auch mal sagen. Wenn man sowas mal irgendwie in so einen Shooter reinkriegen würde, das passt nicht, wahrscheinlich nicht in jedes Spiel natürlich. In Call of Duty will ich natürlich ganz was anderes, aber aber das gibt es zu selten.
Das wundert mich. Es ist natürlich auch schwieriger, es zu inszenieren. Und sie haben es natürlich auch drauf angelegt damals in I Am Alive, das so kleinteilig zu inszenieren, dass auch die einzelnen Handgriffe, ich habe das ja beschrieben, dass du die Waffe erheben kannst oder eben nicht und dass darauf dann eben eine KI reagiert. Ja, leider ist da wenig passiert, obwohl man ja sagen muss, dass in nahezu allen filmischen Vorbildern und Spiele orientieren sich ja gerne eben auch an dem, was auf der Leinwand passiert, dass es solche Situationen zuhauf gibt, dass jemand blufft, dass jemand eine Waffe zieht und eine Situation kann eskalieren und je nachdem, was die Regie dann halt vermittelt, gibt es dann eben den großen Knall oder man kann hochpokern und die Situation im Anführungsstrichen friedlich lösen oder man kann fliehen und da passiert nichts. Und was mich an normalen Shootern dann immer, es stört mich nicht immer, es kommt, wie du schon sagst, eben auf das Subgenre an und was man gerade da macht, also beim Doom brauche ich sowas natürlich nicht, aber in so, wenn es Richtung Abenteuer geht, dann wäre es schon mal schön, mehr zu sehen als diesen abgehackten Übergang. Waffe ziehen.
So ein Red Dead Redemption hat das vor allem der zweite Teil hat das ja. in Ansätzen, also gerade so mit, wenn man mit Zivilisten interagiert, das finde ich, das macht Rockstar da sehr gut. Ja. Aber auch da sind die Gegner immer nur Zielscheiben. Und auch da würde ich mir, also das wäre eigentlich auch so ein Spiel, so ein Western-Spiel, was ja auch für sowas prädestiniert wäre eigentlich, wenn man sich das mal genau überlegt, dass jetzt die andere Gang, ich habe leider vergessen, wie sie heißen, da die, dass die nicht einfach nur da sind, um am Lager umgeschossen zu werden, sondern dass es da in dem Moment spannendere Situationen gibt, dass man vielleicht einfach die Waffen auf die richten kann, wenn man da zu zweit vielleicht hinkommt, mit Maika jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber mit jemandem, der nicht sofort schießt und dann vielleicht eine Situation entsteht, wo die sagen, ey, okay, hier, nehmt das und wir gehen mal lieber. Das fehlt in vielen Spielen. Ja. Ich finde interessant, mir ist gerade eine Idee gekommen, ein Gedanke gekommen, wo du sagst, KI, wie sehr diese KI-Idee, also darüber haben wir uns ja auch immer früher geärgert, ne? Wie sehr diese Shooter-KI, der Gegner ist stagniert, seit 4 ist ja im Grunde wenig passiert, was das angeht. Ich habe mir gerade das Remaster von Crysis 2 gekauft für PS5, weil es im Angebot war und ich das Spiel nochmal spielen wollte, weil ich es gut in Erinnerung hatte. Und das ist jetzt ja auch, ich weiß gar nicht, von wann das ist, auch irgendwie schon, da waren vor 2010, glaube ich, oder so um 2010 rum, glaube ich, ne? Und die KI da funktioniert, also jetzt auch nicht, die ist jetzt auch nicht überragend und so, aber wie sie reagiert, in Deckung geht, versucht die zu flankieren. Wenn du da dann mal einige modernere Shooter gegen anguckst, also gerade wenn du die AAA-Shooter anguckst, ist das erstaunlich, wie sehr dieses ganze Thema stagniert. Also das ist da gar nicht mehr die, keine Ahnung, dass die Entwickler da nicht mehr den Fokus drauf richten oder damit da einen als Spieler auch gar nicht mehr überraschen wollen, dass die KI endlich mal menschlichere Reaktionen zeigt und vielleicht sogar zum Teil einen Rückschritt stattgefunden hat, um die Gegner wieder also weniger reaktiv werden zu lassen. Das finde ich total interessant.
Obwohl es auch ein bisschen eine bizarre Diskussion ist, wenn man überlegt, was KI gerade aktuell in der Gesellschaft, in der Gegenwart für eine Macht entwickelt. Und wir sind erst am Anfang. Also sie wird sich auf all das, was wir mit Kultur verbinden, von der Musik über die Bücher bis hin zum Spieldesign auswirken. Und ich habe letztens erst wieder zwischen den Zeilen gelesen, ich glaube, es war bei dem CEO von Saber Interactive, dass die haben sich ja von Embracer getrennt und so weiter,
ja.
Dass die mit KI im Spieldesign nicht nur experimentieren, sondern das implementieren. Das ist ja auch logisch und das ist jetzt nur ein, weiß nicht, ob es ein AA-Entwickler letztlich ist, das ist nur ein Beispiel. Ich lese immer öfter, dass von Microsoft bis natürlich Google, also bei den ganz Großen, die natürlich auch die AI-Patente haben, dass das so viel menschliche Arbeitskraft ersetzen wird, dass es eigentlich Massenentlassungen irgendwann geben muss. Und innerhalb des Spieldesigns befinden wir uns noch auf dem Steinzeitniveau von Wegfindung.
Ja, das ist, das ist interessant. Also ich bin auch interessiert daran, bin mal gespannt. Also diese, wo du das so sagst, ne, diese KI-Modelle, die ja quasi mit dir schreiben können. Und ich habe neulich was total Gruseliges erlebt. Ich bin ja auch Musiker und spiele ja auch in Bands, ne, für die Menschen, die es nicht wissen. Und ich Songwriting ist ein ganz schwieriger Prozess, der, also für mich jedenfalls, der ganz viel Zeit und Inspiration erfordert. Und bis am Ende was Hörbares rauskommt, das ist viel, viel Arbeit. Und neulich hatten wir bei der Arbeit so die Idee, wir haben uns an so Power-Metal-Sachen erinnert, irgendwie so Hammerfall oder so, wer es kennt. Und dann kam uns die Idee, das ist so witzig generisch. Was macht denn eigentlich eine KI damit? Wie kriegt man das? Ist es wirklich so einfach? Also kriegt man das? Ist das so generisch, dass eine KI das hinkriegt? Und ist ohne Witz, innerhalb von Minuten hatten wir einen Songtext, der genauso hanebüchen war, wie so ein Hammerfall-Songtext ist, aus ChatGPT gezogen. Und es gibt so KI-Modelle, die Musik generieren können in verschiedenen Genres.
Ich habe letztens erst darüber gelesen, also das war Suno AI.
Ich weiß leider nicht mehr, ich kann sein, dass wir das Modell benutzt haben. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, das hat der Kollege dann auch einfach gegoogelt. Und wir hatten innerhalb von 10 Minuten einen fertigen Power-Metal-Song, den du gehört hast und gedacht hast, ja, das klingt ungefähr so wie diese Hammerfall-Dinger. Es ist ungefähr genauso gehaltvoll. Und das ist, wenn du dir überlegst, man kann jetzt von Power-Metal halten, was man will, also wie kitschig und wie albern das ist, aber wie viel Können grundsätzlich da reinfließt, dass so eine Band so einen Song macht. Und du kannst das dann einfach, so eine KI generiert das jetzt in 10 Minuten und du sagst dann so, ja, davon mache ich jetzt noch 5, 6, 7 weitere Nummern und dann lade ich das Album bei Spotify hoch. Mit einem generierten Cover natürlich von Midjourney oder so. Das ist schon echt, also als echt gruselig. Also das fand ich wirklich, also fand ich richtig gruselig. Also das war als Mensch, der Musik macht, also ja.
Ich habe diesen Artikel über die Musik-KI bei Music Business Worldwide gelesen. Mhm. Das hatte mir jemand verlinkt und das war wirklich schon erschreckend, denn die haben die Probe aufs Exempel gemacht, ähnlich wie ihr jetzt. Und die haben eben, weiß ich nicht, du darfst ja offiziell, ist es so, dass immer gesagt wird, ja, unsere AI-Modelle, die nutzt dann, die achtet auf das Copyright, du kannst da nicht einfach den Originaltitel von irgendwas eingeben und die sollen das dann irgendwie nachahmen oder so. Mhm. Aber hier war es einfach so, dass die KI natürlich so schlau ist oder letztlich dieses Hintertürchen hat, die ist ja nicht schlau, das nehme ich jetzt zurück, dass sie so programmiert ist, dass sie dieses Hintertürchen hat, wenn jemand sagt, du kannst da zwar nicht eintragen, mach mir einen Rap-Song irgendwie mit der Stimme von Eminem, sondern du kannst der KI sagen, mach mir einen Rap-Song mit der Stimme von jemandem, der Beminem heißt. Und du verzerrst den Namen. Offiziell suchst du also gar nicht nach etwas von diesem Künstler Eminem, sondern eben nach dieser Verfremdung. Trotzdem, die haben genau diese Probe gemacht mit Ed Sheeran, mit ABBA, mit Oasis, Blink 182, sowas alles, Queen. Das haben die mit den Verfremdungen gemacht und die KI hat immer genau diese Songs gemacht. Also das war, du konntest es nicht mehr unterscheiden. Das heißt, die ist letztlich programmiert auf eigentlich doch auf geistigen Diebstahl, oder nicht?
Ich glaube, das ist tatsächlich das, dieses ethische Dilemma, in dem sich jetzt ja auch, also in dem, was ja alle Künstler sagen, und irgendwie stimmt das auf eine Art ja auch. Also es ist, also als Künstler gesehen, ist es, also.
Ich meine, du gehst in dein Studio mit deiner Band, ihr macht euch Gedanken über den Text, über den Rhythmus, über alles Mögliche, und da scheitert man natürlich auch manchmal, und es ist halt ja ein Prozess, ne? Wo man sich aufreiben kann und so weiter und so weiter. Das weißt du alles viel besser. Aber jetzt kann irgendein Honk ein Abo irgendwie sich buchen bei so einer AI-Geschichte und gibt 3-4 Keywords ein. Mach mir einen Metal-Song, der so klingt wie Schlag mich tot. Und die Texte kriegt er auch noch. Und dann ist das Ding fertig.
Ja, also es ist auf jeden Fall maximal frustrierend. Und es ist auf jeden Fall auch was dran, dass es irgendwie eine Art von geistigem, also von Diebstahl geistigem Eigentums ist, weil sich ja irgendwie die Maschine ja zwangsläufig an dem Material, was sie kriegt, davon lernt, ne? Und je nachdem, wie nah sie dann dran ist, ist das echt so eine Frage. Dann ist, braucht da unbedingt eine genauere Definition, nur rein rechtlich, aber auch irgendwie von Philosophen oder irgendwie eine moralische Einordnung, was eigentlich dieses geistige Eigentum ist. Und wie diese Maschinen damit umgehen, die damit lernen. Weil es gibt natürlich das Gegenargument, dass man sagen kann, und das weiß auch jeder, der Musik macht, es ist, also wenn du sagst, also ich zum Beispiel sage, ey, ich will einen Pop-Punk-Song machen, der soll so klingen wie ein Song von Blink-182. So. Und es gibt ja nun mal diese Band, und ich will was machen, was so ähnlich klingt, was so diesen Stil hat, was so diesen Drive hat irgendwie. Und dann mache ich das auch selber, dass ich mir dann so einen Song nehme und mir genauer angucke, wie haben die eigentlich ihre Songs geschrieben. Was sind die Tricks in den Melodien? Wie funktionieren die Rhythmik in der wie funktioniert die Rhythmik in der Gitarre? Was machen die Drums eigentlich genau? Und dann baue ich das zum Teil so nach und reiche es dabei aber immer mehr mit eigenen Ideen an, bis ein eigener Song rauskommt, wo du auch dann sagen würdest, wenn du die nebeneinander hörst, ja, man hört das nicht. Das davon, und das ist ja so eine, aber das ist ja noch ein natürlicher Prozess, das ist ja eine Form der Inspiration. Was haben andere Künstler gemacht? Und das machen ja alle.
Und es ist ein kreativer Vorgang, den du nur deshalb vollenden kannst, weil du ja gewisse Talente hast in diesem Bereich. Das heißt.
Das stimmt. Die Frage ist nur, macht die Maschine? Also der Maschine fehlt das menschliche Element darin, also das menschliche Selbstkreieren fehlt der Maschine so auf dem philosophischen Level. Die Frage ist nur rein rechtlich, macht die Maschine was anderes als ich, wenn sie so irgendwie einen Song generiert? Also auf Basis von wie die hat das halt macht, ne, mit der Iteration von verschiedenen Sachen innerhalb dieser Algorithmen, aber und nicht auf Basis von Erfahrungswerten und Hören, aber wie anders ist das und wie ist das zu bewerten? Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, wo viele gesellschaftliche Akteure sich ganz dringend Gedanken drüber machen müssen. Literatur, Journalismus, alle bildenden Künste quasi müssen sich irgendwie zusammenfinden und sagen, bis zu welchem Punkt ist das okay und wo nicht.
Entscheidend werden das die letztlich, die am meisten davon profitieren. Und ich glaube, wenn man das jetzt weiterspinnt auf alle kreativen Produktionsbereiche oder auch künstlerischen Bereiche, dann hast du von der Musik bis zum Spiel, bis zum Film, sogar bis zum Buch. Ich meine, die KI schreibt ja Doktorarbeiten, auch zu wissenschaftlichen Themen. Aber jetzt bleibe ich mal in diesem künstlerischen Bereich der Unterhaltungskultur. All das kann dann quasi relativ leicht von der Masse, wenn sie sich ein Abo dann leistet, eben von der KI und der KI. Also du hast ja gerade schon ein super Beispiel dafür gegeben, dass du holst dir die Texte von ChatGPT, du hast Midjourney genannt, was die Bilder betrifft und das Visuelle. Und dann habe ich jetzt Suno genannt. Das heißt, im Moment haben wir Abos als Konsumenten von, weiß ich nicht, Amazon, Netflix und so weiter. In Zukunft wirst du eben Abos haben, um selber zum Produzenten zu werden. Und die Masse wird einen unfassbaren Kitsch damit produzieren.
Ja.
Jetzt kann man mal, für mich ist es dann tatsächlich geistiger Diebstahl. Das hast du ja schon erwähnt. Darüber kann man dann letztlich vielleicht streiten, inwiefern das dann so ist. Aber wenn es das nicht ist, ich glaube, dann haben wir ein Problem. weil er natürlich all jene, die aus sich heraus Kunst machen, etwas für die Unterhaltungskultur beitragen, weil die ganz einfach, weil ich mir einbilde, dass sie überflüssig werden. Und was ich eigentlich sagen wollte, ja, die Masse hat dann vielleicht ihren Spaß damit, da rum zu experimentieren, wie an so einer Jukebox oder so, und sich irgendwas zu bauen, ihr eigenes Video, ihre eigene Literatur. Mhm. Und die haben alle ein Abo. Das heißt, das ist eine Goldgrube. Und den Schlüssel für die KI, den haben die Tech-Konzerne. Mhm. Du wirst jetzt sehen, wir sind in der Phase, wo verschiedene KI-Software-Produkte in der Beta sind, geprüft werden auf ihre Leistungsfähigkeit. Und die besten, die werden gekauft werden von den großen Tech-Konzernen. Oder die sind da selbst in Entwicklung, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Die gehören denen ohnehin schon. Das wird im Positiven wie im Negativen ein neuer digitaler Goldrausch sein.
Ja, das merkt man jetzt auch, was das, also viele, also, ne, das wird sehr viel verändern und viele Leute sagen, es ist quasi wie so eine Art neues Internet, also so was die Disruption der Technologie angeht. Wenn man es vor allen Dingen was, also, weil es ja viele Lebensbereiche betrifft, die jetzt nicht zwangsläufig nur künstlerische Sachen sind. Ich frage mich halt künstlerisch, also diese, man darf sich ja nicht der Illusion hingeben, diese Technologie kann ja nichts Neues erfinden. Das scheint zwar so, ne, also es wirkt ja so, als ob das, aber diese, die können ja nur iterieren von dem, was es schon gibt. Jetzt könnte man, wie ich gerade vorhin gesagt habe, sagen, ja, das machen ja so Künstler sowieso, einfach iterieren von dem, was es immer schon gab. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass eine KI zum Beispiel eine neue Rage Against the Machine sein können oder irgendein wichtiger moderner Künstler sein könnte oder dass eine KI neuer Mozart sein könnte. Halt einfach irgendwas zu machen, was rausbricht aus dem, was es ist, um was Neues zu schaffen. Also mit Rage Against the Machine jetzt hier so eine Art Crossover zu schaffen, den es vorher in der Form noch nicht gab. Weil die Maschine das gar nicht kann, weil die Maschine gar nicht wirklich kreativ ist. Und ich glaube, es wird aber auf jeden Fall, wie du meintest, eine unheimliche Menge an egalem Content geben. Wenn du dir anguckst, also die Modelle werden alle besser, aber es wird so viel egalen Content geben, gerade was so Geschriebenes angeht. Und der größte Witz ist, dass Google als Riesenkonzern, der davon profitiert, dass es die selber eine KI entwickeln, eine generative, das weiß, dass das für Menschen, dieser egale Content, der ja auch generiert wird, um ihn ins Internet zu schreiben, im Rahmen von GPT und Suchmaschinen-Content, dass Google da selber gegensteuern muss und einen Weg finden und gerade dabei ist, versucht, einen Weg zu finden, den menschengenerierten guten Content aus der Menge egalem Content herauszufiltern. Das ist super. Also ist schon sehr interessant. Und um den Bogen wieder zu spielen zu finden, gleichzeitig könnte aber so KI richtig eingesetzt, also diese Art generativer KI richtig eingesetzt, ja uns als Spieler durchaus bereichernde Spielmomente bieten. Also du kannst ja nicht alles programmieren. Also gerade wenn wir jetzt an Rollenspiele denken, du kannst ja nur so viele Zeilen Dialog schreiben. Du kannst natürlich auch ein paar mehr schreiben, so wie bei Baldur's Gate 3. Aber irgendwo ist ja ein Limit erreicht, was so die Reaktionen der Spielfiguren angeht. Aber wenn Entwickler es kreativ zum Beispiel schaffen würden, da KI-Modelle einzubinden, die in bestimmten Situationen, so wie du es bei I Am Alive, solche Situationen dynamisch zu erzeugen und auf Basis von KI-Modellen, die quasi auf den Spieler reagieren aus gelerntem Verhalten, das wäre ja wieder eine Anwendung, wo man sagen würde, das wäre eine Form von Bereicherung irgendwie für uns. So, und da würde kein Job von jemandem wegfallen oder da würde keine Kreation weggenommen, sondern da würde was hinzugefügt mit Hilfe von KI, was es so vielleicht gar nicht geben kann ansonsten. Und das fände ich wieder ziemlich interessant. Genauso übrigens wie Echtzeitstrategiespiel KI, die bis heute entweder cheatet oder eine Katastrophe ist. Und wo es keine menschenähnlichen Spielgegner gibt vom Computer. Wo man ja eigentlich sagen könnte, wie wäre es denn, wenn da KI-Modelle sich mal angucken, wie Spieler das Spiel spielen und auf Basis dessen echte Gegner sind. Also sowas, da gibt es, finde ich, durchaus Ansätze, wie es auch was Positives sein könnte. Was in vielen Fällen sicher nicht.
Die Faszination des Videospiels, die ging ja auch immer davon aus, dass man sich, wenn man so möchte, einer Illusion hingeben wollte. Dass man eben durch eine Tür gehen wollte in eine andere Welt. Jetzt nicht, wenn man vielleicht Tetris gespielt hat oder sich einfach ablenken wollte oder irgendein Fußballspiel. Aber obwohl, da fängt es auch schon an, ehrlich gesagt. Sprich, die Faszination hängt auch immer davon ab, wie gut ist die Illusion aufgebaut. Und als die Spiele realistischer wurden in der Kulisse, in der Visualisierung, wurden sie vermeintlich auch komplexer in der Reaktion auf den Spieler. Und da gab es eben einige Beispiele, die wirklich auch toll waren. Da kann man die ganze Evolution der Spielegeschichte zurückverfolgen. Also am Anfang bewegte sich eben nur ein Ball von links nach rechts und konnte abprallen. Und irgendwann haben wir sowas wie in I Am Alive, dass du eine mehrstufige, komplexe Situation hast, die so oder so ausgehen kann. Und trotzdem steckt das Spiel da noch in den Kinderschuhen. Und ich gebe dir da recht, was die KI-Routinen angeht, gerade im kompetitiven Bereich. Also wenn man als Spieler eben gegen das System kämpft, gegen die Fraktion in einem Echtzeitstrategiespiel oder eben gegen Wachen in irgendeiner Burg oder irgendwas, dann macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn man das Gefühl hat, das sind eben nicht die sofort durchschaubaren Bots,
ja,
die da von A nach B gehen und wenn ich ein Stück zur Seite gehe. Und einige Spiele, dazu gehörten den Ansatz vor allem auch die Stealth-Action-Abenteuer, also Thief und Splinter Cell und auch Metal Gear, die konnten sowas erzeugen wie eine authentische, kompetitive Kampfumgebung. Und das ist ja jetzt eben, wenn man das vergleicht mit dem, was KI heute macht, ganze akademische Arbeiten schreiben, ganze Filme, also drehen oder Musik schreiben. Ja. Dagegen wirkt das seltsam klein und minderwertig fast. Das ist noch ein Missverhältnis irgendwie zwischen dem, was in der Realität gerade passiert, in der Gegenwart, wo es wirklich um Jobs geht und um Berufe, die einfach wegfallen werden, und zwischen dem, was wir uns so als Spieler in unseren virtuellen Welten so wünschen. Und du hast die Rollenspiele angesprochen, da wäre natürlich auch mal schön, wenn man natürliches Verhalten beobachten würde. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis ein Dialog zum Beispiel in einem Rollenspiel eben auch über KI geführt wird. Dynamisch.
Das ist ja auch wieder so die Frage. Auch da gibt es ja, das finde ich auch wahnsinnig interessant, weil das natürlich das, aber auch da gibt es diesen moralischen Zwiespalt, ne? Das ist, wenn du, das habe ich jetzt auch oft verfolgt, dass es gibt ja Sprachmodelle, die schon sehr gut Sprecher nachbilden können. Also das geht ja sogar schon. Ist natürlich aber auch wieder, es gibt ja Synchronsprecher, es gibt ja Menschen, die das machen, und dann nimmt eine KI die Stimme oder generiert eine Stimme aus einer Melange von verschiedenen anderen Leuten und spricht dann quasi in deren Sprechstil aufgeschriebenen Text nach. Das ist, oder dann generiert einen Text vielleicht sogar, wenn es so eine dynamische Reaktion sein soll, fände ich als Spieler sehr interessant, fällt aber wieder in so ein Feld von, das sind eigentlich Menschen, die das machen, die dann so ein Stück weit überflüssig werden.
Und das wäre wieder in dem Moment kein geistiger Diebstahl, wenn man dem Eigentümer der Stimme letztlich dafür was bezahlen würde.
Und ja, genau. Und ich glaube,
dass KI das nutzen darf, ne?
Das stimmt. Ja, so ähnlich wie so ein Face-Scan. Dann vom Studio möglicherweise, das macht ja Kojima gerne, dass Menschen sich quasi einmal scannen lassen und er mit denen dann quasi das Spiel macht, obwohl, und sie nicht alles Motion Capturen müssen. Sowas, ja, stimmt.
Und ich glaube, das ist natürlich so eine, ich weiß nicht, ob es Pandoras Büchse letztlich ist, die da geöffnet worden ist.
Auf jeden Fall rein kriegst du es nicht mehr. Also insofern ist das Bild schon richtig, weil rein kriegst du es nicht mehr in die Kiste. Also das ist,
wie ich an dem Beispiel Beminem oder Zabba, je nachdem, wonach man dann sucht. Es gibt bestimmt Schlupflöcher, Hintertürchen, Möglichkeiten, wie man dann eben ohne das Original oder den Urheber, den Künstler, für seine Leistung zu bezahlen, wie man dann relativ leicht etwas Ähnliches hinbekommt.
Ja, das stimmt. Dazu habe ich auch wieder eine lustige Geschichte. Neulich wollte ich dazu bringen, mir Space Marines zu generieren. Also Warhammer 40k Space Marines. Aber meine Beschreibung war irgendwie wohl so, dass das Programm, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ich glaube, ich habe GPT-4 benutzt, aber diese Copilot-Version davon, die das dann automatisch an so eine Bild-KI weitergibt, vergessen, wie die heißt. Aber meine Beschreibung war wohl anscheinend so, dass sie doppeldeutig gelesen werden konnte, und die KI hat sich entschieden, also was heißt sich entschieden, aber die Generierung hat dazu geführt, dass ich ausschließlich Stormtrooper bekommen habe. Ich wollte gar keine Stormtrooper haben, aber ich habe Bilder bekommen, einfach mit 1:1 Stormtroopern. Also, wo Disney auch sagen würde, Moment mal, aber haben wir nicht das Copyright auf den Stormtrooper? Also, ne, besitzen wir nicht die Rechte daran, wie die Dinger aussehen? Die darf doch gar keiner benutzen. Und das waren wirklich einfach Stormtrooper. Das war so ein bisschen dieses alte Star Wars Battlefront Cover von den ersten beiden Star Wars Battlefronts. Davon so genommen, so irgendwie, so gefühlt. Und dann komisch aussehende Sternenzerstörer da drüber mit zu viel Rohren und irgendwie nicht ganz so dreieckig. Aber so, ne? Also, das ist, also.
Bei mir entsteht auch tatsächlich, bei Bildern habe ich das gemerkt, mit der Musik habe ich mich noch nicht so ausführlich beschäftigt, das könntest du vielleicht dann mal sagen, aber bei Bildern passiert es mir oft, dass die so, auch bei Videos, ich glaube bei Videos noch viel schlimmer, wenn auf einmal wieder irgend so ein Katzenvideo erstellt wurde oder irgendwas Bizarres, die lösen ein Unbehagen aus bei mir. Bei Bildern entsteht das dadurch, dass man dann irgendwann erkennt, erst nur so unbewusst, dass da irgendwas mit den Schatten oder mit der Geometrie nicht stimmt. Weil das noch nicht so ganz, weil die KI das nicht so ganz auf die Kette kriegt. Und wenn man dann genauer hinschaut, ich habe das dann mal mit Brian, als wir die G-Ausgabe gemacht haben, die das Thema ja auch hatte, dann erkennt man natürlich, okay, da ist einfach ein Schatten zu viel. Da gibt's gar kein Stuhlbein dafür oder so.
Ja, das ist
Und ich weiß nicht, ob es bei der Musik kann ich mir vorstellen, wo du erwähnt hast, könnte so eine KI jetzt irgendwas tatsächlich Neuartiges, ein Genre, ein Crossover von irgendwas machen. Man kann das ja eingeben, mach mir ein Crossover aus. Mhm. Aber diese Genialität, die ich da voraussetze als menschlichen Ursprung, ja. Die letztlich dazu führt, dass da so eine Harmonie und Symbiose auch entsteht, die ich weiß nicht, ob man das dann komplett kopieren kann. Oder ist es dir auch schon passiert, dass du was KI-generiertes gehört hast und da hattest du so ein Unbehagen?
Ich hab außer diesem einen Versuch das nicht weiter angefasst, weil ich das finde ich irgendwie auch, das finde ich als einfach uncool auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so als Künstler selber irgendwie deswegen habe ich mich damit tatsächlich noch nicht weiter beschäftigt. Bei Bildern, gerade bei diesen Videos, die ja auch noch relativ am Anfang sind der Modelle, ist das, also bei den Videos ist es irgendwie immer richtig gruselig, weil irgendwas stimmt nicht und dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Das ist immer so super bizarr, vor allen Dingen, weil es dann ja eigentlich so realistisch aussieht.
Und jetzt kommen wir beide ja noch aus einer Zeit, wir sind jetzt auch nicht dieselbe Generation, aber schon auch, also ich habe die analoge Zeit noch mitgemacht. Ich hatte selber Raubkopien auf dem Amiga, auf dem C64. Man wusste, dass es nicht legal ist, dass es eigentlich auch scheiße ist. Man hatte tatsächlich auch manchmal dann ein schlechtes Gewissen. Das ist mit der Zeit immer größer geworden, weil man natürlich zu schätzen weiß, dass da Künstler, Kreativleute am Werk sind. Sprich, irgendwann hatte ich dann nur noch Originale. Und du kannst da wahrscheinlich auch was dazu erzählen, was ich sagen will. Wir kommen noch aus Generationen, die diese Mentalität hat, diese Wertschätzung. Wenn ich aber jetzt noch die Zeit vorspule, dass sich die Leute, die jüngeren Generationen, immer mehr daran gewöhnen, dass es das erstens sowieso gibt, dass du was produzieren kannst, dass alles erstellt werden kann. Und zweitens, dass es dann vielleicht auch dazu führt, wie bei dem Kitsch in der sonstigen Kultur, machen wir uns nichts vor, natürlich, wurden nicht immer die künstlerisch wertvollsten Sachen von der Masse gekauft oder unterstützt. Es ist auch viel Schund einfach. Egal in welchen Charts, Videospiele, Musik und so weiter. Ne? Also die Masse kauft nicht unbedingt das künstlerisch Wertvolle oder konsumiert das.
Ja.
Wenn ich das jetzt übertrage auf die neue Produktionswelle an KI-Kitsch und Sachen, die da kommt, dann wird werden sich genug Leute finden, die sagen, okay, ist halt KI generiert, aber ist für mich trotzdem cool. Und da habe ich auch ein Beispiel. Letztens hatte ich in meiner Timeline irgendwas, ein Trading Card Game war das, aus den USA. Da haben die Leute schon relativ selbstbewusst gesagt, die Entwickler, wir zahlen unserem KI-Künstler $15,000 pro Monat für 10 Stunden Arbeit und der sorgt dafür, dass wir hunderte geniale Artworks kriegen. Das ging um so Fantasy-Motive. Und der macht das viel schneller als jedes Team von Künstlern da draußen. Die sind quasi stolz darauf, dass die alles 100% KI generiert machen und sagen, Leute, dadurch wird das Spiel für euch günstiger.
Das Schlimme ist, dass auch Wizards of the Coast angekündigt hat, das wohl zum Teil, also zumindest habe ich das gelesen, vielleicht haben sie es auch schon zurückgenommen, aber dass wenigstens zum Teil auch bei Magic im Artwork KI stattfinden soll.
Ja, und das wäre ein großer Verlust. Das wäre eine große Katastrophe, weil ich habe ja auch mit einigen Leuten gesprochen, die Künstler kennen, auch deutsche Künstler. Und bin mir nicht sicher, ich meine, Wizards of the Coast, jetzt befinden wir uns ja genau in dieser Phase, ne, wo das so ein Hin und Her ist. Im Moment ist es noch so, glaube ich, dass die dann zurückrudern und sagen, ja, wir nutzen Tools, aber letztlich sind die Motive, werden die von einem Künstler, wenn du so willst, finalisiert.
Ja, stimmt.
Aber im Moment ist in der Gesellschaft, glaube ich, noch überwiegt noch diese Skepsis und auch dieses schlechte Gewissen vielleicht, dass man den Leuten das aktuell noch nicht so verkaufen kann, wie es irgendwann mal sein wird und wie es wahrscheinlich, jetzt bin ich vielleicht zu kulturpessimistisch, wie es wahrscheinlich in den Schubladen schon geplant ist.
Ich könnte mir andererseits auch vorstellen, dass menschengemachter Content vielleicht nach einer ersten Welle von so egalem Kram, ne, der vielleicht erstmal gehypt wird und vielleicht auch, wo dann Leute erstmal Jobs verlieren oder so, aber wo man dann feststellt, dass in bestimmten Bereichen menschengemachter Content wichtig ist aus dem Faktor Mensch in dem Inhalt. Und ich glaube, also ich weiß es nicht, also ich tue mich sehr schwer damit, das alles als eine Gefahr zu sehen, wie ich möchte da nicht so in so eine Situation kommen, wie damals Menschen, als das Internet kam oder als die Digitalisierung eingesetzt hat oder die PCs kamen, die gesagt haben, nee, aber unsere Aktenordner sind aber besser, so ungefähr. Ne? In so eine Situation will ich mich selber nicht bringen. Aber es gibt auf jeden Fall, gerade wenn die KI für künstlerische Sachen, die kann ja auch für sehr gute Sachen so, keine Ahnung, Krankheitserkennung in der Medizin was oder solche Geschichten, ne, kann ja KI auch eingesetzt werden, KI-Modelle, die da einen ganz anderen Zweck erfüllen und da dann sehr positiv wirken können. Aber wenn du es nur auf diesen künstlerischen Bereich beziehst, da sehe ich tatsächlich auch ein paar, eigentlich willst du ja, dass KI die Jobs macht, die du nicht machen willst, damit du die Sachen machen kannst, die dir Spaß machen, nämlich die Kunst und die Kultur. Und nicht, dass die KI die Kunst und Kultur übernimmt und die Produktion davon, damit du bitte mehr in der Fabrik arbeiten gehen kannst, jetzt mal hart gesagt, ne? Oder im Büro. Also ich würde lieber, dass eine KI meine E-Mails beantwortet, damit ich irgendwie coole Geschichten schreiben kann oder, keine Ahnung, interessante Tests machen kann, statt andersrum.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht kriegen wir noch ganz kurz am Ende dieses Podcasts den Dreh nochmal zu den Videospielen, denn ich weiß, du hast zwei in letzter Zeit gezockt, die ich auch besprochen habe auf Spielvertiefung, und zwar Rise of the Ronin und Dragon's Dogma.
Genau.
Wie haben dir die denn gefallen? Fangen wir mal mit den Samurai an.
Also ich fand das Spiel, also grundsätzlich fand ich es nicht schlecht. Ich finde die Zeitperiode sehr interessant. Ich finde auch den Ansatz interessant. Grundsätzlich macht die Ninja ja eigentlich gute Spiele. Ich fand schon beim letzten, das in China gespielt hat, wie heißt das noch? Wolong von Lassi, ne? Da habe ich aber schon so die ersten Risse im Spieldesign gesehen. Also ich habe das vor allen Dingen im Koop gespielt und das fand ich sehr nett. Aber es hat mich nicht so sehr überzeugt. Und bei Rise of the Ronin machen sie einige Sachen wieder besser, finde ich. Also mir gefällt zum Beispiel so dieses offene Weltkonzept besser. Ich mag das Kampfsystem sehr, obwohl das ja eigentlich auch nur Neo ist, angereichert mit ein paar Sachen so. Aber ich mag das Kampfsystem sehr. Aber irgendwie wollte der Funke, also die Systemik des Spiels, warum gibt es so viele verschiedene Währungen, warum gibt es so wahnsinnig viele verschiedene Leisten, die ich fülle? Weißt du, was ich meine? Also es gibt so ganz viel so rollenspielige Elemente, die man auch eigentlich irgendwie mehr hätte zusammenfassen können, weil nichts verloren gehen würde und die so ein bisschen den Fokus zerfasern lassen von dem, was das Spiel eigentlich sein will. Nämlich eigentlich ist es ja so ein Sekiro-mäßiges, also eigentlich will es ja mehr so ein Sekiro sein. Und Sekiro war ja so interessant, weil es gerade viele von diesen Elementen aufs Wesentliche reduziert hat. Und dann kommt für mich noch hinzu, dass die Technik in vielen Stellen sehr spröde und altbacken wirkt, gerade in den belebten Gebieten da. mit NPCs und so, ne? Also das ist so, oh, so super hölzerne Dialoge. Hm. Oh, dann auch diese Open World, die zwar eigentlich ganz cool ist, aber wo sie so viele Elemente drin haben, die dann auch so ein Abhaken von so dieses typische, ja, ich sammle mal hier 5 Sachen davon, hier gibt's noch 8 Banditenlager, die du machen musst, dies und das. Da sind andere Spiele einfach mittlerweile zum Glück weiter. Siehe Dragon's Dogma. Und das ist dann so ein bisschen so, ja, also leider ist, ich find's nicht so, das Spiel nicht, ich finde es nicht schlecht. Es macht im Kern, wenn du im Kampf bist, macht es mir echt viel Spaß. Aber das ist einfach nicht das Spiel, was es hätte sein können.
Ja, ich habe es ja auch ausführlich besprochen. Mich hat es dann auch ernüchtert. Weil, wenn man jetzt böse ist und das Thema von vorhin aufnimmt, KI, dann könnte man fast sagen, es spielt sich teilweise so, als hätte man einer KI gesagt, nimm Ghost of Tsushima in der offenen Welt und nimm Sekiro, Shadows Die Twice, und versucht das Ganze in das Japan des 19. Jahrhunderts zu transportieren. Und das ist deswegen natürlich ein bisschen böse, weil das für Team Ninja natürlich eine Pionierleistung war in dem Sinne, zum ersten Mal eine offene Welt. Andererseits ist der Kontrast zur Qualität anderer offener Welten. Und da habe ich dann eben auf der einen Seite natürlich Ghost of Tsushima, dann habe ich dann Red Dead Redemption und andere Sachen. Da ist das einfach so weit weg. Und man erkennt das so schnell, dass es so weit weg ist und dass es so künstlich ist. Mhm. Und ich sehe genau die Elemente, die sie aus Tsushima haben, wie zum Beispiel diese Hunde oder die weißen Wölfe, denen du folgst. Und dann gab es einen Schlüsselmoment für mich in dem Spiel. Da habe ich diesen weißen Wolf in der Wildnis irgendwo getroffen und der führt mich dann tatsächlich auch irgendwo hin. Und ich habe mich gefreut, weil es endlich mal etwas war innerhalb dieser viel zu durchschaubaren Landschaft und Wildnis. Aber okay, es ist, wie gesagt, das 19. Jahrhundert. Da führt er mich zu einer Stelle am Baum, buddelt da. Ich nehme den Schatz auf, will mich gerade freuen, schaue in mein Inventar. Ich habe das Ding schon 6-mal.
Das ist auch übrigens was, also das fühle ich total. Ist mir jetzt gefühlt genauso gegangen. Nicht unbedingt mit dem Wolf, aber so, ne? Und ich verstehe das nicht, weil das bekommt Team Ninja seit Nioh gesagt, dass das mit dieser Menge an Beute und diesem, dass das nicht in das Spieldesign passt. Das ist so ein Spiel, es will ja ein Sekiro sein am Ende. Oder ein Tsushima, was ja auch jetzt dich nicht zugeworfen hat, mit, weil es auch anders funktioniert, aber mit anderen, mit Waffen und Rüstung und so. Und wieso bin ich da irgendwie so ein krasser Kämpfer, der ja, wo man ja auch weiß, dass auch für diese Art Kämpfer ja auch die Ausrüstung irgendwie dann auch irgendwie so, das Schwert ist ja auch was Wichtiges, irgendwie auch ein Stück weit. Und dann finde ich irgendwie in den ersten 15 Minuten 23 Katanas, 40 Gewehre, 25 Hüte. Und das ist halt so, das passt nicht zu dem, was der Rest des Spiels sein will. Da passt das passt nicht zusammen. Das ist tatsächlich
die Entwertung des Besonderen durch die Masse, die dir ein Algorithmus anbieten kann. Und da sind wir vielleicht tatsächlich auch wieder bei dem Thema KI innerhalb des Spieldesigns, weil natürlich wurden schon immer auch maschinelle Dinge eingesetzt, um etwas vorzukonstruieren oder Routinen. Es gehört ja mit zur Programmierung, dass man versucht, manches zu automatisieren. Und wenn ich damals auch in Gesprächen war mit Designern oder mit Producern über Spiele und gesprochen habe über einzelne Szenen, da war die einzelne Szene nie, also selten im Mittelpunkt. Das, worüber wir vorhin gesprochen haben in I Am Alive oder in Escape from Tarkov, was die besondere Magie ausmacht, der Spannung, das war gar nicht so im Zentrum, sondern im Zentrum war auch dieser Gedanke daran, was kann ich dem Spieler nach 10, 20 Stunden bieten? Mhm. Und da hat mir zum Beispiel bei so einem, ich glaube, das war so ein DSA-Taktikabenteuer, und ich meinte, ja, die Kämpfe sind aber recht statisch. was habt ihr? Ja, aber wir haben 100 Schwerter, 200 Speere, 400 Halter. Und dann hat er die Datenbank aufgemacht und meint, unser Algorithmus kann, wenn ich will, und da war er ganz stolz, wir können eine Datenbank mit 1000 bis 2000 Gegenständen machen. Und dann?
Und jeder Einzelne ist echt egal.
So Stille im Raum bei den Entwicklern und ich sagte nur so, ja und? Macht das irgendwas besser? Es ist doch vollkommen egal. Und da ist meine Frage auch immer, wie viele Schwerter hat Gandalf im Laufe seiner Reise durch Mittelerde verbraucht? Und auch ein Frodo. Wie oft mussten die in ihr Inventar greifen? Das ist dann natürlich so ein ferner Vergleich, aber was ich damit sagen will, dass das Besondere, das Einzigartige wird natürlich auch durch diesen Komfort der Algorithmen und des maschinellen Erstellens von Items. Dass eben, es kann sein, dass natürlich ein Studio sich selber, wie man eben eine Engine modifiziert und so weiter, diese Asset-Erstellung ja kreiert hat, dass das schon deren Copyright ist oder so. Und bei Team Ninja kannst du ja beobachten innerhalb der letzten Spiele, dass das schon immer so war. Das heißt, die haben dann einen Erfahrungsschatz aufgebaut, wie man ein Sammelsurium an Waffen, und ich glaube, bei Rise of the Ronin kann man sogar im Inventar gucken, da passen 2000 rein.
Wow. Also ich finde ganz toll, weil diese Datenbank, die du da gerade dieses generieren, das ist so genau diese wunderbare Allegorie auf dieses, es ist genau dieses Internet, was zugeschüttet ist mit egalem geschriebenen Sachen von der KI. Und du brauchst aber das eine Besondere von einem menschengemachten Ding. Weil also das ist halt aber wirklich, es fühlt sich genauso an. Das ist die Ausrüstung, und ich glaube, das ist fast zwischen all den Sachen, die so spröde sind und nicht so cool sind, und die offene Welt und den Gesprächen und diesem komischen Beziehungssystem, was ich auch völlig überladen finde in dem Spiel, was überhaupt nicht da reinpasst. Aber das Egale deiner Ausrüstung ist das größte Problem dieses Spiels in Bezug auf, wie es ansonsten im Kampf funktioniert. Und ich bin wirklich auch der Typ, der lieber, es sei denn, es ist ein Diablo oder so, aber selbst da stört es mich, bin lieber der Typ, der hat lieber eine Waffe richtig lange und kann die aufwerten und verbessern und verzaubern und noch eine Rune reintun, statt alle 3 Minuten, und das ist wirklich bei Rise of the Ronin wirklich oft, dass du ständig die Waffen wechselst.
Und wir sind als Spieler, es ist ja so, ich kritisiere es auf der einen Seite, es kotzt mich richtig an, dass die Reduzierung auf das Wesentliche nicht als ein Wert des Spieldesigns erachtet wird. Andererseits, wenn ich es dann zocke, ertappe ich mich dabei, wie ich dann trotzdem wieder eine Waffe aufnehme, wie ich die wechsle. Und hier war es irgendwann nervig, weil es eben tatsächlich fast im Minutentakt war. Ja. Aber du bist natürlich darauf konditioniert, weil dir wird ja auch angezeigt, was es statistisch besser macht. Wir sind so auf Effizienz getrimmt, dass wir im Grunde, dass man gar nicht mehr den Moment so richtig wertzuschätzen weiß, sondern dass man rüstet sich wirklich ins Endlose auf. Ja. Und selbst ein Zelda, mein geliebtes The Legend of Zelda, erlag ja im letzten Abenteuer in der offenen Welt so ein bisschen auch diesem Fluch der Masse an Gegenständen. Auch das hat das Abenteuergefühl runtergezogen, weil Link mal irgendwann startete mit diesem einen Masterschwert. Mhm. Und selbst diese Ikone, selbst dieser Held, der wurde letztlich auch von Entwicklern mit Ausrüstung zugeschüttet, ne?
Ein kurzer Exkurs zum Thema Reduzierung aufs Wesentliche. Ein Spiel, was ich nämlich in letzter Zeit auch, oder drei Spiele, die ich in letzter Zeit auch gespielt habe, sind nämlich das ganz fantastische Remaster, in meinen Augen ganz fantastische Remaster der ersten 3 Tomb Raider. Was Saber, glaube ich, auch gemacht hat, wenn ich mich nicht irre. Und das ist nämlich die maximale Reduzierung aufs Wesentliche. Also das ist ja auch der Zeit geschuldet und der Limitierung der Technik. Aber diese Spiele sind, wenn man erstmal durch dieses sperrige, wie die sich steuern, durchgekommen ist, ne, also durch dieses, das ist eine Riesenhürde bei den Spielen, weil die sich wirklich altertümlich steuern. Aber wenn man das einmal überstanden hat und verstanden hat, das spielt man mit Digipad und man spielt es mit der alten Steuerung, weil bei der neuen Steuerung Moves fehlen. Sind diese alten Tomb Raider sind so das ist nur Lara und der Level. Und das ist nur, da geht's nicht um Statistiken und da geht's nicht um neue Fähigkeiten und da geht's nicht um die Upgrades und da geht's nicht um irgendwas, sondern da geht's nur um ihr Moveset, den Anspruch des Levels und ein paar Gegner, die entfernt werden müssen auf dem Weg dahin. Und es geht nur darum, quasi das Ende zu erreichen. Und das ist, wenn man das spielt, nachdem man, ich weiß gar nicht, was ich davor gespielt habe, irgendwas Modernes natürlich, das ist so ein, Bruch und das ist plötzlich, man bekommt plötzlich so ein Gefühl dafür, wie, ach, so könnten ja Spiele auch sein, so, und sich so konkret auf sowas fixieren und das dann auch richtig cool machen. Also ich mag die Spiele halt einfach wahnsinnig gerne. Ja, Tomb Raider 3 ist, habe ich viel Nostalgie dabei, weil das eins meiner ersten Videospiele nicht, ja, stimmt nicht, aber so eins der ersten richtigen Videospielerlebnisse war damals für mich. Das ist super schwer, das ist unheimlich sperrig, aber das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber das ist so ein, ich brauche nicht dieses, was dann auch in den neueren Sachen dazu kam, ne, in den neuen Tomb Raidern, die ich auch nicht schlecht finde, aber so dieses Crafting und dieses Sammeln und dann hat Lara Skill Trees und man muss alles Mögliche machen. Nee. Das ist einfach nur, und jede Waffe, die man findet, also jedes Item, was versteckt irgendwo liegt, jede Munition für die MP5, die Uzis, das ist ja alles so, es hat viel mehr Wert und das ist so eine, und es ist genau diese Reduzierung, diese damals technisch limitierte Reduzierung aufs Wesentliche, und die für mich einfach wahnsinnig gut funktioniert. Das ist echt interessant.
Interessant ist auch, dass gerade die beiden Spiele, die du genannt hast, dass sie aus demselben Jahr stammen. Also Tomb Raider und Diablo sind 1996 auf den Markt gekommen. Und Diablo übrigens mit der Prämisse, ich weiß gar nicht, ob den Leuten das noch bewusst ist, dass man wollte nicht mehr so irgendwie so komplexe Rollenspiele, wo einem 10 Fragen gestellt werden, sondern die Leute sollten ganz einfach, wie bei so einem, das Vorbild war tatsächlich die NHL-Serie. Du startest das Spiel und es soll sofort losgehen. Also eigentlich war die Einfachheit, das simple Erlebnis, das ist ja auch nichts Schlechtes per se, stand da im Design-Mittelpunkt von Diablo. Und das war natürlich, sollte so ein Kontrast sein zu den, in Anführungsstrichen, klassischen Rollenspielen. Das würde jetzt zu weit führen. Was ich aber sagen wollte, ist, dass natürlich Diablo letztlich wiederum so einen riesen Einfluss hatte mit seinen prozedural erstellten Labyrinthen auf der einen Seite und auch mit der Masse an Beute auf der anderen Seite, die auch damit zu tun hatte, die eingeordnet war plötzlich in verschiedene Farben. Und das war schnell zu begreifen. Also das ist, das sind schon zwei starke Einflüsse, zwei parallel erschienene Spiele, die sich dann auch ganz unterschiedlich entwickelt haben. Also Lara, Tomb Raider, das hast du ja schon angedeutet, da hatte man dann eher das Gefühl, man spielt ein Action-Rollenspiel. Mit den typischen Sachen, die man dann eben freischaltet. Und Diablo auf der anderen Seite ist sich vielleicht treuer geblieben in dem Sinne, dass es die Masse und das Looten, Leveln und Fähigkeiten entwickeln ja letztlich auch auf die Spitze getrieben hat. Ne?
Aber Diablo war auch so, das war so belohnend in der Skalierung des Spieler-Power-Levels. Also das ist, glaube ich, auch diese Machtfantasie ist, glaube ich, auch bei Diablo super wichtig. So diese exponentielle Steigerung der eigenen Fähigkeiten, der Ausrüstung und der Stärke der Spielfigur. So dieses, wie schnell man dann auch die normalen Gegner killt und sich da durchfräst. Und ehrlich gesagt hat Diablo 4 diesen Fokus für mich jedenfalls. Diablo 4 hat mich überhaupt nicht abgeholt. Obwohl ich die Reihe sehr mag eigentlich. So ein bisschen auch wieder verloren, weil ich fand, also das ist auch so der Fokus gewesen immer. Und Diablo 4 fühlte sich so unbefriedigend an von Anfang an. Ich hatte das Gefühl, der normale Gegner war so ganz egal. Und da gab es gar nicht so eine coole Skalierung von, am Anfang ist man so wichtig, also so ein Wicht, der da vor sich hin questet und am Ende ist man halt der ultimative Superkiller. Und diese, das ist für mich so das, was so Action-Rollenspiele so ausmacht auch irgendwie, ne? Und dann, das irgendwie fehlte mir das in dem Spiel und da fehlte mir auch der Charakter. Also das war, und Diablo 1 und 2 und auch mit Abstrichen 3 hatten noch so viel Charakter. Und Diablo 4 ging das für mein Spielgefühl einfach ab. Also vielleicht, ja.
Ich spreche ja bald mit dem Jochen Gebauer in Double XP in der 5. Folge über die Rollenspiele in der 2. Hälfte der 90er. Und da werden wir von Planescape bis Diablo sehr viel zu besprechen haben. Was ich interessant finde, ist, dass dieses Machtgefühl, dieses Potenzieren von Fähigkeiten, also dass man wirklich spürt, dass man exponentiell stärker wird. Und das habe ich auch bei dem zweiten Spiel, das du erwähnt hast, das wir vielleicht jetzt zum Abschluss noch mal kurz vorstellen können, und zwar bei Dragon's Dogma. Da habe ich auch Folgendes erlebt. Ich habe das ja ausführlich beschrieben, also rezensiert in zwei Teilen. Es hat mir viel besser gefallen als Rise of the Ronin in offener Welt. Es ist für mich ein richtig gutes Action-Rollenspiel. ich habe zwar einige Defizite und Kontrapunkte auch aufgelistet, die mir als Rollenspieler nicht so gut gefallen. Daher würde ich das jetzt nicht als Meisterwerk oder irgendwas bezeichnen, sondern einfach als gutes Action-Rollenspiel. Folgendes habe ich dort bemerkt, und das habe ich auch in der Rezension gar nicht so beschrieben, aber es ist mir jetzt im Verlauf des Gesprächs mit dir in den Sinn gekommen. Mhm. In den ersten Stunden von Dragon's Dogma, also da habe ich zumindest noch diesen großen Respekt auch gehabt vor den großen, kolossalen Kreaturen, vor den Fabelwesen. Ich erinnere mich noch genau, dass ich einmal einen Umweg gehen musste und dann traf ich auf meinen ersten Minotaurus im dunklen Wald.
Ja, kenne ich. Ja, kenne ich die Situation.
Ich habe einen Erzmagier gespielt und habe versucht, dann meine Magie vorzubereiten und habe natürlich meine Vasallen vorgeschickt, die schon mal so ein bisschen austesten sollten, wie fern wir den Minotaurus besiegen können. Letztlich hat er uns komplett aufgerieben, meine Gruppe zerstört, mich zermalmt. Ich habe es 2-3 Mal versucht, nicht geschafft und dachte mir, verdammt, aber irgendwie auch cool, dass ich da jetzt nicht vorbeikomme. Jetzt spule ich vor, 20 Spielstunden, 25, selbe Situation, der fällt sehr schnell. Und die Mobs, die mir auf dem Weg dahin begegnen, also all die, ich weiß nicht wie viele hunderte Goblins, Kobolde, Schrate, Wölfe waren wahrscheinlich auch dabei, ich erledigt habe, du konntest eine richtige Spur der Leichen hinter dir herziehen. Und das ist mein Bezugspunkt zu Diablo. Das erinnert dann tatsächlich wieder an dieses, du hackst und schnetzelst dich dann durch und achtest gar nicht mehr darauf, wer dir da eigentlich am Wegesrand begegnet.
Aber das finde ich, das stimmt total. Das ist mir auch aufgefallen, gerade was die großen Kreaturen angeht. Aber das ist für mich auch so ein bisschen das, was den wirklich diesen Reiz dieser Spiele ausmacht. Und mich hat das zum Beispiel in so Spielen wie im altehrwürdigen Skyrim als Beispiel jetzt, das machen viele andere Spiele auch, wo die Gegner mitskalieren, das hebt das für mich darüber. Weil, was kennst du vom Pen-and-Paper-Rollenspiel, ne? Von wenn du am Tisch sitzt und dann bei D&D zum Beispiel irgendwie stärker wirst, dann spielt der Standard-Goblin einfach irgendwann keine echte Rolle mehr. Und das und genau das finde ich auch wichtig in so einem Rollenspiel. Du fängst halt, also sowas wie Dragon's Dogma, du fängst halt an und du durch deine Abenteuer wirst du halt stärker, lernst mehr Fähigkeiten. Und dann will ich aber auch, dass der komische Goblin am Anfang, den ich vielleicht knapp besiegen konnte, dass der dann nach 20 Spielstunden auch einfach, dass ich den einfach wegräumen kann. Und das finde ich total, und auch die großen Gegner, genau wie du es beschrieben hast, das ist genauso. Der erste Minotaurus hat der erste Greif. Ach du meine Güte. Und mittlerweile ist das so, ja, ich glaube, jetzt würde ich den Greif doch auch gut schaffen und den Minotaurus, den kriegt man einfach relativ einfach.
Ja, irgendwann kriegst du ja auch die Quest in Bagbatal im Süden. Ich glaube, das ist ein Skulpturisten-Bildhauer, der sagt, könntest du nicht einen Greifen für mich besiegen, aber bitte möglichst lange kämpfen, damit ich den von allen Seiten zeichnen kann.
Da muss man sich dann richtig so zurücknehmen. Ja, das ist, weil das
ist. Es ist natürlich auch so ein, letztlich ist es natürlich auch ein Augenzwinkern, was in Dragon's Dogma auch immer so drin ist. Und immerhin sorgt Capcom dafür, dass dieses sehr nervige, ich möchte halt auf meiner Reise von A nach B durch die Wildnis, will gerade die Landschaft irgendwie so in mich aufnehmen und genießen. Und da hast du halt das Gefühl, alle 5 Meter kommt jemand aus dem Gebüsch gesprungen.
Ja, es könnten manchmal wirklich weniger Viecher sein, das ist richtig, ja.
Aber was sie als kleine, sag ich mal, sie kompensieren das insofern, als dass Mobs oder auch selbst große Gegner, wie ein Greif, Minotaurus, ein Oger, hast du die einmal besiegt, bleiben die auch mit ihren Leichen erstmal liegen. Und zwar noch mehrere Tage. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage, mindestens einen. Soll heißen, wenn du dann nochmal durch diese Gegend zurückgehst, triffst du eben auch auf diese Kadaver, auf die Körper und so weiter und wirst dann eben zumindest auf derselben Strecke nicht nochmal so attackiert von allen Seiten.
Ja.
Das ist eine schöne Sicherung. Noch schöner fände ich, und das merke ich auch gerade in einem anderen Rollenspiel, was ich gerade spiele, nämlich bei Broken Roads, was eher so eine Art Fallout in Australien ist, noch schöner fände ich, und dann sind wir vielleicht bei dieser simulierten Psyche oder so, auch auf Gegnerseite, dass wenn der Feind merkt, dass er komplett unterlegen ist, dass er komplett aufgerieben ist und dass nur noch einer von seiner Truppe aus 10 Leuten da ist, wohingegen ich vielleicht noch 6, 7 habe, dass er dann einfach flieht.
Das wäre so geil, ne? Das stimmt, das ist auch wirklich was mir in diesen, wenn so eine Gruppe Goblins aus dem Gebüsch kommt, so irgendwie 8 so Viecher mit Lendenschutz und Holzstab. Und dann kommt da so eine Gruppe, Vierergruppe von Superhelden an, so quasi irgendwie ein Megamagier und ich ist Superkrieger da mit meinem Feuerschwert irgendwie, dass sie dann vielleicht sagen, oh shit, sich umdrehen und weglaufen. Also das fände ich, das wäre so eine gute Mechanik. Das
genau, die haben doch bestimmt stark. Auch Hobbys und Familie und wollen noch mal.
Ja, genau. Und dann so, ich wollte eigentlich nur Kaninchen jagen gehen. Ja, genau, das wäre schon... Das ist so eine Mechanik, ich weiß nicht, ob das vielleicht auf Dauer, nee, aber es wäre auch nicht unbefriedigend, weil solange du für die besiegbar scheinst, würden sie dich angreifen und wenn du dann der Level 50 Überkiller bist, dann hast du auch gar kein Interesse mehr daran, gegen die zu kämpfen, weil die bringen weder XP, noch bringen sie Loot, was du brauchst, die stehen dir einfach nur im Weg rum, das heißt eigentlich wäre es ja dann eine sehr belohnende Erfahrung, wenn sich die kleinen Viecher dann einfach kreischend, also so, sich umdrehen und kreischend weglaufen. Ich glaube, das finde ich super gut. Also das ist, ich wollte mich eigentlich gerade noch so ein bisschen diese Abenteueratmosphäre loben von Dragon's Dogma. Und stimmt, wo ich mir das vorstelle, das fehlt wirklich noch. Wenn das noch da drin wäre, das wäre richtig gut. Weil ich finde nämlich diese Treks durch den Wald oder durch die Landschaft bei Dragon's Dogma wirklich auch was so die Reaktivität der Umgebung angeht, ne? Also wenn du so, also vor allen Dingen deiner Spielfigur auf die Umgebung. Die Kämpfe finden nicht auf so glatten Flächen statt, sondern auf so Steinen und alles ist unwegsam und es gibt zwar die Straße, aber wenn du, da gibt's ja auch Kämpfe gegen Viecher zwischen so Felsblöcken und so und die Animationen finde ich da zum Teil sehr cool und das fühlt sich alles so in der Wildnis, nur in der Wildnis, so zum Teil richtig cool organisch an. Dann dieses Hochklettern an diesen großen Viechern. Da gibt es viele so Momente, wo ich mir denke, warum machen das eigentlich andere Spiele nicht auch immer? Also warum fühlt sich nicht dann wieder zurück zu Rise of the Ronin, warum fühlt sich dieses Kämpfen da nicht auch mal so ein bisschen so unwegsam an? Man sieht doch auch in Serien wie Shogun, dass im Wald gekämpft wird, über Höhenunterschiede hinweg, es ist unwegsam, es ist alles irgendwie unpraktisch. Und das finde ich, das stellt Dragon's Dogma zum Teil sehr cool da so, was so dieses in der Wildnis unterwegs sein Gefühl angeht, auch dass man so lange Strecken laufen muss und so.
Das Abenteuer-Flair ist im Ansatz großartig und hätte bei konsequenter, auch bei einer Fokussierung auf das Wesentliche, hätte das wirklich famos werden können. Aber dadurch, dass diese Ansätze da sind, die ja auch schon vor 12 Jahren da waren alle,
ja,
und dass Capcom es nicht so ganz einlösen konnte, was sie sich vorgenommen haben, nämlich, dass sie all das, was sie technisch limitiert hat damals auf der PlayStation 3, dass sie das jetzt eben umsetzen können zu 100%. Es gibt da schon ein paar Sachen, die sind natürlich besser, klar. Ist ja über ein Jahrzehnt vergangen, aber rein vom Spieldesign, von der Struktur her, von den Reaktionen her, auch von dem, was die Vasallen können oder nicht können, da habe ich doch ein bisschen mehr erwartet. Die Vasallen sind ja auch KI-Begleiter, die schwanken so zwischen so einem Chaos junger Hunde, die einfach irgendwo hinrennen, und zwischen total coolem Kampfteam.
Ja.
Das auf einmal Dinge macht, wo du dir denkst, Mensch, cool, da kann ich als Erzmagier jetzt mal 2 Schritte zurückgehen und mir anschauen, wie ihr den alleine erlegt.
Ich stehe immer, meine Hauptvocation ist Kämpfer und da stehe ich immer am Gegner dran.
Ja, ich habe auch beides ausprobiert, aber ich wollte mal, weil ich in den letzten Jahren sehr viele Kampfabenteuer gespielt habe, wo es immer One-on-One war, also die ganze Souls-Reihe.
Ja.
Rise of the Ronin ist One-on-One, wo du auch sehr skillfixiert sind. Das heißt, du musst in einer Situation bei Gegner-Zielfixierung immer das Richtige machen, kontern und so weiter. Mhm. Und ich habe das in gewisser Weise genossen, dass hier durch die fehlende Zielfixierung also ein gewisses Chaos auch entsteht. Also gefühltes. Also es fühlt sich, die Kämpfe fühlen sich indirekter an.
Weil so ein Handgemenge ja auch, also mich hat das am Anfang sehr gestört, dass es kein Aufschalten gibt, weil ich das auch so extrem gewohnt bin von den meisten.
Man muss sich super dran gewöhnen und ich konnte es am Anfang auch nicht als, ich mochte das auch nicht im direkten Kampf, deswegen habe ich dann mal den Magier ausprobiert, bei dem bin ich erstmal geblieben. Im Gegensatz zum ersten Teil übrigens, der war noch reaktiver, schneller, präziser. Da konntest du einen Doppelsprung machen, du konntest sehr präzise wegrollen alles. Du hattest meines Wissens auch keine Zielfixierung. Das bemängeln einige Veteranen, dass das im One-on-One-Duellkampf ist es träger.
Das finde ich aber, ich finde dieses Handgemenge-Gefühl aber ganz cool. Also dieses, so ein Kampf ist ja halt, also so ein, also irgendwie im Nahkampf, es ist einfach komplett Chaos. Alles, was du, wenn du so auch so realistische Martial Arts im Mittelalterstil, das ist komplettes Chaos. Und das ist gerade wenn mehrere Leute auf beiden Seiten beteiligt sind. Und das ist hier, finde ich, wird das ganz, es ist ein schönes Durcheinander. Also manchmal wünscht man sich, dass man da mehr Taktik reinkriegen könnte, wie du schon meinst. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es auch Systeme im Hintergrund gibt, wie gut die diese vier verschiedenen Grundeinstellungen der Vasallen, die ja so dieses, ne, also ob sie eher Support sind, genau, die vier Wesensarten, dass die irgendwie Einfluss darauf haben, wie gut die zusammen funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, ich habe das nicht ausprobiert, ich, aber die Möglichkeit hatte ich noch nicht, aber dass das irgendeinen Einfluss darauf hat, wie gut die als Team miteinander funktionieren.
Ja, doch. Also das erkennst du auch, wenn du ja die Vasallen wechselst. Ein schlichter Vasall stürmt eher vorwärts, wohingegen ein gutmütiger Vasall sogar Leute, die vorne bewusstlos geworden sind, die schleppt der zu, der trägt die zu dir, damit du die zum Beispiel heilen kannst, und stellt sich auch eher vor dich, obwohl er vielleicht selber ein Kämpfer ist und ist eher defensiv orientiert. Das heißt, wenn du natürlich deine Gruppe darauf ausrichtest, und so hat man damals auch Dragon's Dogma schon gespielt, manche Quests konntest du am besten mit drei defensiven Bogenschützen meistern. Oder eben mit drei sehr aggressiven Kämpfern. Oder was du alleine mit drei Magiern anrichten kannst. Das ist
ja, stimmt,
aber es ist tatsächlich in dem Verhalten, in dem taktischen Verhalten, du kannst nicht sagen, lass uns den jetzt mal bitte flankieren.
Stimmt, das fehlt mir auch ein bisschen.
Versteck du dich im Hintergrund, du Bogenschütze, wir gehen schon mal vor, ja, oder sowas. Also so kleine militärtaktische Dinge, die funktionieren nicht.
Ja.
Aber was eigentlich viel fataler ist, dass das Figurenverhalten in dem non-militärischen Bereich in Dragon's Dogma dann nicht immer. Es gibt auch wiederum tolle Gegenbeispiele, wo ich mich gewundert habe, wo ich erstaunt war. Alleine solche Sachen, wie es regnet und die Leute strecken die Hände aus und schauen zum Himmel. Das ist so eine Kleinigkeit, aber die ist schön. Also daran haben sie gedacht. Und dann reden ja deine Vasallen sogar über das Wetter.
Ja. Die reden über sehr viele Dinge. Das finde ich schon auch sehr witzig. So, diese Party besteht hauptsächlich aus Männern. Naja, wird wohl irgendwas mit dem Geschmack des Spielers zu tun haben. Das finde ich schon, also da sind schon sehr nette Sachen drin. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Aber dann kommst du halt zu relevanten Personen, die dann wirklich auch für die Story ganz im Zentrum stehen. Wie zum Beispiel die Kaiserin von Batal. Und du kannst einfach so in deren Gemach spazieren und dann ist es so unfassbar steril und unglaubwürdig, weil sie dann auch nichts sagt.
Das ist jetzt so ein bisschen Feuer brennt auf Holz, ne? Aber dieses, dass man einfach überall die Kisten aufmachen kann, das fühle ich, dass die Stadt, wir haben ja auf Twitter und so ganz kurz so ausgetauscht, aber auch ein bisschen von meiner Seite aus ein bisschen konfrontativ, aber die,
Du hast recht.
Du hast völlig recht damit, dass die Stadt bricht ein Stück weit leider manchmal auch meine Immersion, weil das so sehr ich dieses Spiel in der Wildnis super cool finde, ich habe lange kein Spiel mehr gehabt, was mich in diesem Abenteuermodus so cool reinziehen kann, wo ich wirklich auch dann mal die Zeit vergesse und dann einfach unterwegs bin in der Landschaft. So sehr finde ich das in der Stadt oft leider ein Stück weit sehr statisch, sehr enttäuschend. Auch technisch irgendwie, dass so Figuren dann erscheinen plötzlich. Das ist so ein bisschen so, da kommt kein Gefühl von der organischen Lebendigkeit auf, auch wenn sie es natürlich mit diesen Tageszyklen so ein bisschen darstellen wollen und auch coole organische Sachen drin sind eigentlich, wie dass man sich halt verkleiden. Ich meine, das sind Basics, aber viele Spiele machen diese Basics nicht mehr. Deswegen, also früher war es, also dass man sich verkleidet, um an Wachen vorbeizukommen, war ja früher sowas irgendwie so gesetzt, ne? Aber das machen viele Spieler nicht mehr, dass das geht. Und dieses Spiel macht es, ohne dich darauf hinzuweisen, dass es geht. Das finde ich wieder richtig cool, aber gleichzeitig dann stehen die Händler da halt irgendwie rum oder dann stehen die Leute auf dem Marktplatz und dann ist überall Truhen, die ich einfach aufmachen kann. Also wie du meintest mit der Kaiserin auch, dann geht man in so ein Wirtshaus, was recht belebt wirkt, aber dann kann man einfach hinten rumgehen, hinter den Typen, der am Tresen steht, und dann erstmal gucken, was in seiner Kiste drin ist. das habe ich auch schon in besser gesehen. Und du meintest, du hast da auf Gothic 1 verwiesen, ne?
Das, ja, es ist so dieses, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was I Am Alive in dieser Situation einfach ganz gut macht, dass du merkst, die Leute reagieren auf das, was du tust. Ziehst du eine Waffe, schrecken sie zurück. Jetzt ist das so, dass Gothic einige Sachen halt in dieser Hinsicht mit Kleinigkeiten, die aber sehr großen Effekt haben, neu definiert hat. Da konntest du eben nicht in jedes Haus rein, du wurdest aber auch in mehreren Stufen, du wurdest drauf angesprochen, also ziemlich deutlich, dass du dich bitte verpissen sollst.
Ja, also im Zweifelsfall wurde genau das gesagt, was halt Gothic ist, ja.
Ja, und dann, wenn du es dann aber nicht gemacht hast, dann hat der Hausbesitzer, der Eigentümer, keine Ahnung, oder eben die Wache, wenn du nicht, dann hat die Waffe gezogen und es kam zum Kampf.
Meistens mit den schönen Worten, jetzt gibt's aufs Maul.
Oder? Richtig.
Das kam doch auch vor, ja.
Hast du hingegen die Waffe gezückt vor jemanden, war das auch nicht einfach so möglich, sondern der hat dann auch eine Waffe gezückt und je nachdem, ich glaube, da gab es 2 oder 3 mögliche Situationen dann, also wie es weitergehen konnte, war es dann eben, wurde dann auch ein Kampf initiiert. Das heißt, du musstest darauf achten, was du in der Spielwelt tust, auch auf deine Gestik quasi.
Auf die Waffen wenigstens, also das ist wenigstens auf die Waffen reagieren, wenigstens die wichtigen NPCs in Dragon's Dogma.
Ja, das stimmt.
Wenigstens das. Einige laufen weg, wenn man die Waffe zieht, so Händler oder so. Andere ziehen auch die Waffen und sagen, jetzt ist hier aber mal ganz schön, ganz schnell Schluss. Genau. Aber das ist auch so das, so was Rollenspiele angeht, auch so das Minimum irgendwie, ne, dass wenn man in der Stadt die Waffe zieht, dass das andere Leute nicht cool finden. Also
ja, es ist
ne? Also das ist schön, dass es passiert, aber es ist auch irgendwo heutzutage das so. Ja, da wünsche ich mir eigentlich noch mehr.
Und da sind wir wieder bei der Frage, warum ermöglicht ein Entwickler wie Capcom, der anscheinend in vielen Bereichen genau hingeschaut hat, was will denn Rollenspieler? Was könnte das Ganze authentischer machen auf der Reise? Der genau hingeschaut hat, warum erlaubt er dann, dass dann zum Beispiel in einem wichtigen Bereich bei einem Händler, du hast vielleicht noch nicht so viel Gold, du gehst einfach hinter die Theke, öffnest die Kiste des Händlers, nicht nur da. Du kannst das machen. Bei ganz relevanten Personen, also bei Herrschern, kannst du im Fürstengemach alles plündern. Bei Rise of the Ronin war das übrigens auch so. Hier ist es jetzt nochmal so ein Rollenspiel, das ja im Ansatz zeigt, wir wollen auf Kleinigkeiten achten. Und da ist es einfach so, Beute. Die Leute wollen Beute, wir können sie einbauen, es ist ganz leicht, das macht denen Spaß, also soll es bitte so sein. Außerdem wäre ein Diebstahlsystem zu kompliziert. Das ist natürlich, das kann ich natürlich nicht gelten lassen, denn Skyrim hatte das.
Ja.
Und das ist ein kreatives Vorbild gewesen für den Director.
Das merkt man auch, finde ich. Also da sind einige gute Sachen auch von Skyrim, also von Elder Scrolls drin.
Also wie gesagt, die machen einiges gut, aber für mich ist das eine unvollendete. Für mich ist das nicht die Definitive Edition von Dragon's Dogma 1, sondern einfach nur eine Art von, ja, technologischer Wiedergeburt.
Ja, ja, also ich freue mich aber immerhin darüber, dass es, also dass immerhin so ein paar, dass es so ein sperriges Spiel, also es ist ja in vielen seiner Mechaniken auch sperrig und dass es dieses sperrige Spiel von einem Entwickler wie Capcom 2024 geben darf. Weißt du, was ich meine?
Also ja, das stimmt. Das ist, das Spielerlebnis unterscheidet sich deutlich von dem anderer Action-Rollenspiele. Und das ist ein Pluspunkt.
Genau, das würde ich auch sagen, dass man das nochmal, also das würde ich gerne lobend erwähnen, weil nämlich genau, weil man sich immer so bei dieser ganzen Kritik, die völlig, also die da auch wirklich zurecht drin ist und die mich auch, also ich verstehe es auch wirklich nicht, also dieses, da ist ja auch so viel Spiel drin versteckt, dieses, da ist eine Kiste bei einem Händler, da ist ja was Wertvolles drin und in diesem Spiel sind Items ja im Gegensatz zu Rise of the Ronin, sind ja Items, gerade Waffen und Rüstung, aber auch alle anderen Sachen ja irgendwie wertvoll bei Dragon's Dogma. Das ist ja auch wieder dieses Skyrim-Ding. Du kannst super viel mitnehmen, aber die Hälfte davon brauchst du nicht. Aber die Sachen, die du brauchst, sind wirklich wertvoll. Und da ist ja so viel Spiel versteckt. Dieses Reinschleichen, Sachen klauen. Will ich das machen? Will ich das nicht machen? Wie komme ich ins Schloss? Es gibt dieses komplette Verkleidungssystem. Ich kann mich als Wache verkleiden. Dann können wir doch auch dieses Hitman-Ding noch ein bisschen weiterspinnen und sagen, dann kannst du irgendwie in den Thronsaal einbrechen und dir das komplette Gold und Geschmeide da einsacken, wenn du es geschickt machst. Also das ist halt auch schade darum, ne? Weil das ist ja ganz viel zusätzliches immersives Spiel, was dann da irgendwie fehlt.
Das meine ich mit der fehlenden Konsequenz. In dem Moment, wo es um das interaktive Spiel geht und um das Verspielte im besten Sinne, dass du eben im Kampf oder auch außerhalb des Kampfes so Dinge machen kannst, wie deine eigenen Vasallen werfen. Und zwar, du stehst an so einer Schlucht und da ist ein Mechanismus auf der anderen Seite und du kannst deinen Vasallen rüberwerfen, dass er die Brücke quasi bedient. Du musst ihn natürlich, das ist physikalisch kompletter Mumpitz, also hier verlassen wir alle simulativen Bereiche.
Aber es ist lustig.
Aber es ist lustig und ich glaube, dieses Lustige, dieses Augenzwinkern, das ist auch charmant.
Finde ich auch, ja.
Oder?
Weil es nicht so haha lustig ist, sondern weil das so genauso augenzwinkernd ist. Und dadurch mag ich das tatsächlich.
In Wermund zum Beispiel, das war, glaube ich, da, wo die Wache ist, da bin ich dem ersten Rassisten im Spiel begegnet. Der steht da an der Klippe und erzählt irgendwas über Mischehen mit Biestern und Menschen oder so. Ne? Mhm. Dann habe ich den genommen und über die Klippen geworfen.
Ja, konsequent.
Das ist ein richtig aufgebauter Charakter. Der war einigermaßen relevant, aber und tschüss. Und das Schöne ist, die Figuren sind tatsächlich alle einzigartig. Die haben einen Namen. Die sind zwar nicht als Charaktere wirklich immer relevant, aber wäre er jetzt Teil einer Quest gewesen, was ich glaube ich sogar vermute, dass er das war, dann kann ich Folgendes machen. Ich kann ins Mausoleum, also zum Friedhof, und den, alle haben auch ein Grab. Selbst die kleinste Figur irgendwo im Armenviertel, die aus irgendeinem Grund bei irgendeinem Gefecht, denn die Städte können ja auch überfallen werden, das hast du ja auch erwähnt, was auch wirklich toll ist, die finden sich dann da wieder und du kannst die eben beleben. Das ist wiederum so eine Spielerei, die ist schön durchdacht.
Und das ist dieser Punkt, wo ich meine, das ist so, das will ich dann lobend erwähnen bei aller Kritik, die ich vorher äußere, dass es diese Art, also auf diesem Produktionsniveau, denn das Spiel hat ein ziemlich hohes Produktionsniveau, finde ich, wenigstens mal wieder sowas Sperriges geben darf, was auch so, wo es so viele Sachen gibt, wo es den Spieler auch wenigstens ein Stück weit ernst nimmt, wie mit dieser Drachen, mit diesem Drachen-Plague-Ding, wo es dich dann, wenn das ausbricht und die Stadt tot ist, halt auf eine 8-stündige Quest zwingt, um das wiederherzustellen, oder du das Spiel halt anders beenden musst, weil hier ist das Abenteuer wohl vorbei, wenn alle relevanten Charaktere tot sind. Das finde ich, also da haben sich auch viele Leute darüber beschwert, aber ich finde das, also aber ich finde das so erfrischend, dass es mal wieder irgendwie sowas gibt, was auf so einem echten AAA-Niveau produziert ist, was aber einfach so sperrig ist, was dich als Spieler auch nicht immer an die Hand nimmt, sondern wo dann im Questlog steht, ja, du musst das und das machen, aber wo, weiß ich doch nicht. Musst du halt nochmal was rausfinden und dann du dann mal das eine oder andere Gespräch führen musst und dann erst eventuell die Area auf der Map angezeigt bekommst, wo du dann hingehen musst, durch ziemlich viel Wald und an vielen größeren Viechern vorbei, um dann nochmal mit jemandem zu sprechen, der dann sagt, ach so, weiß ich jetzt auch nicht, und du dann aber in ein Loch im Boden irgendwie den Weg in so einen Geheimraum findest. Also das ist so, ne, das macht so ein, macht so ein Assassin's Creed nicht mit dir. Also das ist so ein, und das machen viele kleinere Spiele dann manchmal schon, aber auf so einem hohen Produktionsniveau, ich finde halt, dass Dragon's Dogma 2 auch richtig gut aussieht. Ich mag irgendwie, wie sie die Engine, wie die Welt aussieht. Finde ich total gut. Und das würde ich dann doch mal, würde ich dann wenigstens, auch wenn es nicht das perfekte Rollenspiel in vielen Bereichen ist, würde ich das trotzdem sagen, ey, es ist wenigstens mal wieder so ein Spiel nach, also, wo man das Gefühl hat, da wird man als Spieler irgendwie mal so ein bisschen ernst genommen. Das finde ich irgendwie.
Mir gefällt auch die Ästhetik, also das Licht und die Farben.
Ja.
Das ist weit weg von dem Fantasy-Kitsch, den man sonst so sieht. Zwar gibt es da auch ein, zwei Ausnahmen, was das Figurendesign angeht, aber das ist egal. Unterm Strich finde ich auch, es ist ein richtig gutes Action-Rollenspiel. Wunderbar, dass du mal wieder da warst. Ich habe das Gefühl, wir haben uns verquatscht.
Ja, aber vielleicht auch auf eine gute Art.
Und du hast Shogun erwähnt, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Oh Gott, auf die TV-Serie, gefällt mir so gut.
Ja, zu Recht auch, aber da müssen wir vielleicht noch mal in einer weiteren Folge drüber sprechen.
Wer weiß, vielleicht lade ich dich ja demnächst noch mal ein. Ich habe das Gefühl, da waren noch ein, zwei Themen, die wir gar nicht so richtig tief diskutieren konnten. Schön, dass du da warst und schön, dass ihr natürlich wieder zugehört habt. Ich hoffe, für euch war das auch so spannend und kurzweilig wie für uns beide. Und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse Bis demnächst.